Ja Leute, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Never Win, eurem Lieblingssport-Podcast. Ich bin Barker vom YouTube-Kanal Barker Critic und an meiner Seite habe ich nach langer, langer Zeit wieder meinen Co-Moderator bei mir. Hallo Paul!
Ah ja Mann, es ist so schön, ich bin wieder zurück. Es war viel los, es war sehr, sehr viel los, aber endlich kommen wir dazu, wieder Never Win zu machen. Yes. Und das auch noch in der Phase, wo sporttechnisch bei mir zumindest bei einem Team sehr viele Wins da sind. Wie schön ist das denn? Wie geht's dir, Backer?
Könnte alles besser sein, sowohl sportlich als auch menschlich. Sportlich habe ich bereits in der letzten Ausgabe einen 45-minütigen BVB-Rant rausgelassen. Deswegen habe ich da jetzt nicht großartig viel Bedürfnis, heute drüber zu reden. Wir nehmen das jetzt einen Tag auf, nachdem Gala leider in der Champions-League-Gruppe Dritter geworden ist und in der Europa League weitermacht, was mich persönlich weniger stört als viele andere, von denen ich es gelesen habe, die gar keinen Bock auf Euroleague haben. Aber ich sag mal so, die Lakers haben mich zumindest sehr, sehr glücklich gemacht mit dem In-Season-Tournament-Win gegen die Indiana Pacers. Und über all diese Sachen und vielleicht mehr und vielleicht andere Dinge oder vielleicht nichts davon werden wir gleich reden oder nicht reden, Paul. Zuvor will ich noch darauf hinweisen, wenn ihr das allererste Mal eine Ausgabe von Never Win hören solltet, sollte das nicht eure letzte Ausgabe sein. Deswegen abonniert uns, wo auch immer ihr euch das gerade reinzieht, zum Beispiel auf Spotify, und gebt uns auch die bestmögliche Bewertung. Zum Beispiel auf Spotify sind das 5 Sterne, damit wir so ein bisschen in den Algorithmus reinrutschen und anderen Leuten vielleicht ins Auge fallen. Ich fände es sehr geil, wenn wir vor Februar irgendwie auf die 200 Likes kommen könnten auf Spotify. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne in die Beschreibung des Podcasts reinschauen. Dort findet ihr Links, wo ihr uns auf Twitter folgen könnt oder X, oder verlinken wir mittlerweile eigentlich auch Blue Sky? Kann man das verlinken? Ja, ne?
Wir sollten auf jeden Fall Blue Sky verlinken, weil wir sind da drauf. Wenn ihr da auch schon seid, dann geht hin. Wenn nicht, dann sagt mal Backer Bescheid. Ich bin auf Twitter nicht mehr unterwegs, dann sagt Backer Bescheid, dass ihr Codes braucht. Ich habe noch welche.
Ich habe, glaube ich, auch noch 5 Stück laut meinem Profil. Auf jeden Fall, wenn ihr auch noch viel, viel mehr von mir hören wollt, ich habe auch meinen eigenen Podcast auf Spotify, wo ich über Anime und Manga rede. Und ich habe einen YouTube-Kanal, wenn ihr meine Stimme regelmäßig hören wollt, wo ich nicht nur über Anime und Manga und Sport, sondern auch manchmal über Videospiele und Filme und so weiter Videos mache. So, Paul, lass uns anfangen, lass uns national beginnen. So, wir erinnern die Leute, dass du ein Leverkusen-Fan bist. Ich muss die Leute nicht daran erinnern, dass ich ein BVB-Fan bin, weil ich sage es mit stolzerer Brust, als ich sollte. Eigentlich sollte ich mich so schämen, wenn ich das sage. Aber, wie heißt es so schön, in guten wie in schlechten Zeiten, und das sind die schlechten Zeiten gerade. Sind nicht die schlechtesten Zeiten, die ich jemals erlebt habe, aber immer noch keine guten. Ich halte fest, es ist aktuell der 14. Spieltag in der Bundesliga hinter uns. Bayern hat noch ein Spiel weniger, weil es da diesen Schneefall gab im Spiel gegen Union Berlin. Das heißt, die Tabelle sieht gerade so aus, dass Leverkusen Erster ist mit 36 Punkten und Bayern München ist mit 32 Punkten Zweiter, könnte aber halt 3 weitere Punkte bekommen und dann halt bis auf einen Punkt an Leverkusen herankommen. Paul, ihr habt gerade in 14 Spielen 11 Siege, 3 Unentschieden. Ihr seid noch ungeschlagen in der Bundesliga. In der Euroleague läuft es auch extrem gut. Hättest du jemals gedacht, dass du so schnell wieder auf den Hype kommst, dass Leverkusen eventuell etwas gewinnen könnte, nachdem ihr letzte Saison sehr tragisch im Europa-League-Halbfinale gescheitert seid mit diesem großen Anti-Fußball, der euch da widerfahren ist?
Ich habe jetzt nicht ausgeschlossen, dass die Saison gut werden könnte und dass man vielleicht so in der Euroleague wieder einen guten Run macht, dass man im Pokal gut spielt. Aber ich hätte nicht gedacht, dass man so den besten Saisonstart aller Zeiten hinlegt. Also ja, wirklich Bundesliga-Rekord, glaube ich, mittlerweile. Mhm. Nach 14 Spielen einfach ohne Niederlage dasteht. Den vielleicht besten Fußball in Europa aktuell spielt, in der Liga die beste Defensive hat. Ich weiß nicht, was da los ist. Also, das bin ich nicht gewohnt. Ich bin es gewohnt, deswegen heißt dieser Podcast ja auch so, dass man nie gewinnt. Und ich vertraue dem Ganzen auch noch nicht zu 100%, aber gleichzeitig bin ich sehr glücklich, weil ich jedes Wochenende eigentlich jedes Mal wieder denke, boah, das wird jetzt aber, jetzt in dem Spiel müssen sie eigentlich mal einbrechen. Und dann, ja, holen sie einen Sieg raus oder spielen gegen super starke Teams unentschieden. Also es ist ja wirklich, die 3 Unentschieden in dieser Saison kamen gegen Bayern, gegen Dortmund und gegen Stuttgart. Und das sind die Plätze 2, 3 und 5 gegen den vierten Leipzig, hat Leverkusen gewonnen. Also es ist, ich weiß gar nicht, wie mir so richtig geschieht. Gerade auch so mit Pokal, wo das dann einfach komplett solide war, wie sich Leverkusen durchgesetzt hat. Mhm. Euroleague, wo die früh die Quali für die nächste Runde klargemacht haben. Und es ist wirklich Wahnsinn, wie gut das gerade alles läuft, wie gut dieses Team läuft, auch vor allem nach den Abgängen, die da teilweise noch waren. Aber die Zugänge sind halt viel krasser. Grimaldo schießt permanent nur Traumtore. Mhm. Xhaka spielt eine wahnsinnig gute Saison. Yep. Wir haben die Defensive, die dieses Jahr halt echt gut steht. Und ich finde die Leverkusener Defensive so faszinierend, weil du da halt so Tapsoba, Kosunu, Tah hast, die allesamt irgendwie auch permanent im Angriff auftauchen. Kosunu hat in dieser Saison ein paar Pässe gespielt, die teilweise Mittelfeldspieler, die nichts anderes als Pässe spielen, blöd gesagt, so nicht spielen könnten. Also ja, man muss da einfach sagen, Xabi Alonso holt einfach alles aus diesem Team raus, was man da jemals hätte rausholen können und vielleicht auch noch mehr.
Das ist
und das Krasse ist ja wirklich, dass wir so mit Victor Boniface eh schon einen Superstürmer in dieser Saison haben. Mhm. Der jetzt nicht mal unbedingt permanent Tore schießt, nachdem er es am Anfang der Saison ja noch gemacht hat, aber der halt super gut das Spiel mitgestaltet, tolle Läufe macht, immer für Gefahr sorgt, Chaos in Abwehren auslöst und dann eben auch wichtige Pässe spielt zum Beispiel. Und jetzt kam Patrick Schick auch endlich wieder zurück und trifft auch die ganze Zeit oder bereitet Tore vor. Also es ist die größte Prüfung für diese Mannschaft wird jetzt erstmal der Afrika-Cup, wo halt wirklich viele wichtige Spieler fehlen werden. Aber wenn man das gut übersteht, dann glaube ich so richtig an dieses Team.
Ich habe hier von Anfang an gesagt, ich glaube schon als 3 Spieltage gespielt wurden, es ist immer eine Win-Now-Situation, auch wenn dieser Podcast Never Win heißt. Aber ungeachtet dessen, Leverkusen hat schon länger in dieser Saison die einmalige Chance, wirklich um den Titel mitzuspielen. Ich habe ja auch schon letzte Saison gesagt, bevor es so einer Katastrophe hinauslief mit Seoane, dass ihr eigentlich ein Geheimfavorit auf den Titel sein solltet und definitiv stärker als Borussia Dortmund seid. Und das hat man dann erst wieder gemerkt, als Xabi Alonso das Ruder nochmal rumreißen konnte. Aber ihr erntet jetzt das, was ihr schon länger gesät habt. Guck mal, du musst dir mal so überlegen, ich sag das als jemand, der als BVB-Fan haufenweise Baustellen bei uns sieht. Weißt du, wenn ich auf unseren Kader gucke, gibt es vielleicht 3 Leute, die ich behalten würde und nur einer von denen ist nicht verhandelbar, nämlich Kobel, okay? Ja. Wenn ich mir aber euren Kader anschaue, eure erste Elf und eure Bank anschaue, erstmal musst du festhalten, das war ein genialer Transfersommer. Ihr habt netto einfach nur 12 Millionen Euro ausgegeben, wenn man die Ablösen einberechnet, die ihr auch bekommen habt.
Ja, ja. Ich habe Jonas Hofmann nicht mehr erwähnt, der auch wahnsinnig gut ist in diesem Jahr.
So, keiner eurer Transfers war bis jetzt ein Fail. Wirklich keiner. So, manche von denen kommen von der Bank und spielen ein bisschen weniger wie Arthur, aber ist ein junger Bursche, aus dem kann noch sehr viel werden. Erstens, sehr gut gescoutet. Genau, ihr habt euch effektiv einfach um 6 Mann verstärkt. Das muss, weißt du, wie absurd es ist, wenn du ein Bundesliga-Team hast, das sowieso schon nicht schlecht war? Ich meine, ihr seid ja, wart ihr 5. oder 6. letzte Saison?
Ich glaube, 6. am Ende.
Okay, ja. Auf jeden Fall, ihr habt eine krasse Rückrunde gespielt, habt noch irgendwie einen guten Tabellenplatz für den Anfang der Saison nochmal holen können. Und ihr habt euch um 6 Mann verbessert, Alter, während ihr nur Diaby verloren habt, der selber relativ unkonstant letzte Saison war und nicht das abrufen konnte, was wir in den Jahren zuvor von ihm gesehen hatten. Also du könntest sogar irgendwie argumentieren, dass ihr da ein sehr gutes Geschäft gemacht habt. Ich habe jetzt nicht großartig verfolgt, wie er sich bei Aston Villa schlägt, aber ich würde mal sagen, Jonas Hofmann hat dafür gesorgt, dass du Diaby nicht vermisst. Weißt du, wie gut dieser Transfer eingeschlagen ist? Das ist so insane. Und Boniface ist halt wirklich der perfekte Typ dafür gewesen. Das ist halt das, was Borussia Dortmund mit seinen 10 Millionen Mittelstürmern die ganze Zeit versucht, einen großen Typen vorne zu haben, der Bälle halten kann, nicht vielleicht der unbedingte Torgarant ist, aber sehr spielintelligent ist, quasi, ich sag mal so, ohne das irgendwie als Disrespect zu meinen, so eine Poor Man's Version von Harry Kane, der ja auch dafür bekannt ist, sehr gute Spielmacherqualitäten zu haben. Und so willst du ein Team haben, Alter. Und vor allem, das ist jetzt mein großer overarching Point, den ich machen möchte, wenn ich mir eure erste Elf anschaue, also wirklich ganz, ganz ehrlich, Paul, ich, wenn ich Leverkusen-Fan wäre, der ich nicht bin, ich hätte keine Position, wo ich sage, ich will den Typen durch jemand Besseren ersetzt sehen.
Also nein, ich hätte aktuell überhaupt nicht. Und ja, das ist, ja, so, wie gesagt, fucking Grimaldo, der so eigentlich Linksverteidiger ist, aber einer der besten Torschützen ist, ja, der permanent irgendwelche krassen Freistöße rauszieht, willst du eh nicht ersetzen. Das wird so traurig, wenn der geht. Diese ganze Verteidigung steht so wahnsinnig gut da. Frimpong ist vielleicht nicht mehr auf dem, nicht ganz auf dem Level, auf dem er im letzten Jahr war, aber trotzdem auf einem extrem hohen Level, wo er halt permanent für Gefahr sorgt. Wie du schon meintest, so Hofmann, super Saison, Xhaka, fantastische Saison. Also es ist wirklich, es ist so gut, wie dieser Kader zusammengestellt ist, wie da alles zusammenpasst, wie es auch eine gewisse Tiefe gibt. Ich glaube, die Tiefe wird jetzt halt tatsächlich ein bisschen zu Problem, gerade in der Verteidigung. Mhm. Aber man muss halt auch sagen, wir gehen auf ein Wintertransferfenster zu, wo wahrscheinlich kein wichtiger Spieler bei Leverkusen gehen wird, auch wenn es immer mal Gerüchte gibt von wegen, ja, Jonathan Tah vielleicht nach England. Aber ich glaube nicht, dass der in der Situation jetzt sagen würde, ja, ich gehe jetzt bei Leverkusen weg.
Okay.
Das kann er auch immer noch nach der Saison machen.
Weiß man eigentlich, warum der nicht im Sommer weg ist, nachdem es hieß, dass er safe weg ist? Hat er einfach die Situation mit Xabi Alonso gesehen und gesagt, holy shit, hoffentlich erinnert mich keiner, dass ich nach England wollte?
Ich glaube, ich habe nichts dazu gelesen oder so, aber ich könnte mir vorstellen, dass es halt wirklich so ein bisschen so war, dass er sich so angeguckt hat, okay, wie haben wir eigentlich in der zweiten Saisonhälfte gespielt? Okay, wir waren eigentlich das beste Team in Deutschland. Mhm. Und was wäre eigentlich, wenn wir da jetzt noch weiter so arbeiten können? Und Alonso wird ihn auch bequatscht haben, weil ich glaube, wir haben viele starke Jahre von Jonathan Tah gesehen. So. Der ist jetzt ja auch echt lange bei Leverkusen, der hatte da viele starke Phasen. Es gab aber auch immer mal wieder Phasen, wo er dann wackelig war. Ich glaube aber, wir haben noch nie eine so starke Phase gesehen, wo er so sehr ein Anker in der deutschen Verteidigung war. Mhm. In der Leverkusener Verteidigung war. Und mit Blick auf die EM, wenn sich die deutsche Nationalmannschaft irgendwann mal zusammenreißt, die Versager, könnte er auch ein Anker da sein. Das muss man dann sehen. Bin eh gespannt, wie viele Leverkusener am Ende zur EM fahren. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass man nicht so wahnsinnig viele Deutsche in der Mannschaft hat. Mhm. Aber so ganz allgemein, ja. Es ist, ja, ich kann mich bei Leverkusen absolut nicht beklagen. Und auch sehr schön natürlich, dass dann so ein Verein wie Bayern 5-1 gegen Frankfurt. Eintracht Frankfurt verliert. Und es war so, ich war an dem Samstag unterwegs und ich habe irgendwann nur eine Nachricht von meinem lieben Freund und unserem geschätzten Zuhörer Marius Scholz bekommen, wo er geschrieben hat, ja, 4-3 Bayern, oder? Und ich war so, ja, ja, klar. Und habe dann erst geguckt, wie es da eigentlich stand, habe so gedacht, oh, fuck, Frankfurt führt ja 3-1. Und dann ist auch das 4-1 gefallen, das 5-1. Lustigerweise waren dann ja alle so, okay, Man U ist komplett gefickt in der Champions League. Spiel ist ein bisschen anders ausgegangen. Die Bayern haben immer noch ein bisschen Probleme. Die stehen gerade, also die sehen einfach gerade nicht so super gut aus in dem, wie sie spielen. Aber ich bin gespannt, was jetzt am Wochenende passiert.
Ja, guck mal, das Ding ist halt wirklich, Bayern ist schlagbar, wenn du nicht Borussia Dortmund heißt. Das ist schon fast ein Joke, Alter. Ich kann nicht glauben, dass das eine Realität ist, dass jeder eine Chance gegen Bayern hat, außer uns. Sogar Gala hätte in 2 Spielen gegen die gewinnen können, so, weißt du? Das ist mehr, als ich vom BVB seit irgendwie 2016 oder so mitbekomme, seit diesem einen Lucien-Favre-Spiel, wo, was war das? Das 3-2 ausgegangen ist, wo sogar Paco Alcácer noch ein Tor geschossen hat. Ich glaube, das war das letzte Mal, wo wir souverän Punkte gegen die geholt haben. Also dieses 2-2 mit dem Modeste Kopfball, das zähle ich gar nicht. Ich habe gesagt, es gibt keine Position, wo ihr euch verstärken braucht eigentlich. Ich würde sagen, Torhüter ist vielleicht die einzige Ausnahme. Wenn ihr noch einen Weltklasse-Torhüter hättet, könnte man sogar darüber reden, dass ihr in der Champions League mit diesem Team sehr viel reißen könntet.
Ja, das kann sein. Also Torhüter, ich meine, Radetzky hat jetzt in diesem Jahr noch keine großen Fehler gemacht. Oder zumindest nicht? Keine gravierenden.
Ich meine mich zu erinnern, dass gerade erster oder zweiter Spieltag Euroleague?
Doch, stimmt, stimmt. Wobei Euroleague spielt er ja zumindest aktuell auch gar nicht mehr.
Ja, ja.
Da ist jetzt ja der junge Torwart drin, genau, Kova. Bei dem ich auch gespannt bin, wie der sich entwickelt. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass der in ein, zwei Jahren einfach übernimmt. So. Mhm. Stimmt, Radetzky hatte so ein, zwei Aussätze, aber halt nichts, was wie im letzten Jahr so war, dass man sich dachte, scheiße, jetzt haben wir das Spiel verloren, weil der wirklich was richtig, richtig Dummes gemacht hat. Und das ist erstmal was sehr Positives.
Ja.
Ich möchte noch einen Shoutout geben, nochmal an Florian Wirtz und sein Tor gegen, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das war, wo er einmal wirklich komplett durch den Strafraum getanzt ist und den dann so locker, ja, wundervoll, was für ein Fußball, dieser immer noch sehr junge Mensch, der keine drei Sätze am Stück rausbringen kann, gerade aktuell spielt.
Ja.
Hast du mal ein Interview mit Wirtz gesehen?
Ich gucke mir generell nicht so viele Fußballer-Interviews an, deswegen.
Ist auch besser so, seien wir ehrlich. Aber bei Florian Wirtz ist es echt gravierend.
Ich habe nur ein Video gesehen, ich glaube, das war vor einem Jahr oder so. Da wurde er gefragt, wer sein Vorbild ist, und er sagt Joao Felix.
Und auch ein bisschen lustig.
Und alle so, Bro, du warst schon damals besser als er.
Aber bei Wirtz ist es halt echt so. Ich glaube, der ist ein bisschen schüchtern oder er hat einfach auch nicht so richtig Bock, mit Medien zu reden. Aber wenn er redet, dann ist es echt so, dass man sich denkt, ja. Du hast schon Glück, dass du sehr gut Fußball spielen kannst, weil ich weiß nicht, wie das sonst bei dir gelaufen wäre.
Ja.
Nicht böse gemeint halt wirklich, aber er gibt so den Vibe von vielleicht nicht dem hellsten Menschen.
Sagen wir, er ist laserfokussiert auf seinen Beruf.
Ja, ja. Wie auch immer. Um nochmal so ein bisschen auf die Bundesliga allgemein einzugehen, gibt es für dich so Teams, die dich überraschen in dieser Saison? Stuttgart ist natürlich offensichtlich.
Ich finde, was man bei Stuttgart sagen muss, ist halt, wie unfassbar konstant die diese Saison sind. Also das ist keine Situation von, sie spielen gegen jedes Team einmal und finden genau die eine Sache, die ihnen Glück bringt oder so. Die schaffen es, in jedem Spiel ihr Spiel wirklich dem Gegner aufzuzwingen. Sie haben Dortmund zweimal in dieser Saison dominiert, im DFB-Pokal und in der Liga. Und holy shit, Alter, Chris Führig, Prime Neymar, was soll ich da sagen, Alter? Was ist das, Alter? Alle reden über Girassi, ne? Aber Chris Führig, Alter, der richtig, richtig gut. Dennis Undav auch, ich habe auch nicht kommen sehen, dass er irgendwie so ein kleiner Mini-Aguero werden könnte. Hat sich ja jetzt auch in die deutsche Nationalmannschaft gespielt damit. Hat er, glaube ich, auch nicht kommen sehen, dass er Brighton für Stuttgart verlässt und dann erst ein Nationalspieler wird. Und guck mal, das ist keine Situation bei Stuttgart, die man irgendwie beibehalten kann, glaube ich. Zumal gerade Girassi ja eine festgeschriebene Ablöseklausel in seinem Vertrag hat,
genau.
Die in der Bundesliga geringer ist als im Ausland. Weil gestern war es sogar Borussia Dortmund-Gerüchte. Borussia Dortmund, die schon drei Mittelstürmer haben, die sie nicht richtig einsetzen können. Und dann heißt es irgendwie, dass Girassis festgeschriebene Ablösesumme für Borussia Dortmund unter 20 Millionen liegen würde. Was bedeuten würde, wenn sie zum Beispiel Moukoko oder Allaire oder, also Dingens Füllkrug werden sie nicht verkaufen, aber wenn sie einen von den anderen zwei irgendwie verleihen oder loswerden, dass wir eine Ablöse bekommen plus ihr Gehalt weg haben, wäre auf einmal Kohle für Girassi da. Und ich denke mir so, checkt der nicht, wie dumm das gerade ist? Also jetzt mal, ich will nicht wieder über Borussia Dortmund reden, aber mein Punkt ist, Stuttgart muss jetzt wirklich gucken, können sie hier irgendwas überhaupt beisammen halten? Sie haben ja vor der Saison Endo verloren an Liverpool und ich sehe einfach, ich könnte mir sogar vorstellen, dass Bayern sich einen von denen schnappt, einfach nur um Stuttgart irgendwie aus dem Weg zu räumen. Wunder dich nicht, wenn Chris Führig nächste Saison für Bayern spielt. Einfach nur, nicht weil Bayern ihn braucht, aber diesen klassischen Jan Schlaudraff oder wie diese ganzen Schalke-Jungs hießen, die sie geholt haben, außer Neuer, nur damit Schalke schwächer wird. Also ich sehe da ein bisschen Gefahr. Stuttgart auf jeden Fall mega, mega beeindruckend. Ich glaube, bei Leipzig sind wir uns alle einig. Xavi Simons, einfach Baller.
Ja, ganz kurz, wo wir gerade bei Stuttgart und auch ein Stück weit Leipzig sind. Wir haben das jetzt ein paar Mal gemacht, dass ich dir mehr oder weniger spontane Quizfragen gestellt habe. Weißt du noch, wie viele Tore die Torschützenkönige in der letzten Saison geschossen haben?
Ja, ich weiß nicht die genaue Zahl, aber es war unter 18, meine ich.
Mhm. Weißt du noch, wie viel? Also, Tipp?
Ich glaube, 16.
Genau, 16. Weißt du auch noch, wer die beiden waren?
Füllkrug und Es war nicht Duxch. War es Kolo Muani?
Nee, es war ein Kunku.
Ah, ein Kunku, klar, stimmt.
Und das war halt, wir haben jetzt einfach nach 14 Spieltagen, wo einer der Spieler noch nicht mal 14 Spiele gemacht hat. Kane, der 18 Tore hat, Gyrassi, der 16 hat. Mhm. Und dann halt so Luis Openda mit 10, Jonas Wind mit 9, Undav mit 8, Sané mit 8, Boniface mit 8. Es ist, ja, es ist ein bisschen lustig. Ja, Grimaldo dann auch noch. Also, es ist echt. Die Bundesliga macht, finde ich, in diesem Jahr ganz allgemein sehr viel Spaß. Und macht, glaube ich, auch sehr vielen Menschen außerhalb von Deutschland aktuell sehr viel Spaß. Also ich habe das Gefühl, dass in diesem Jahr die Bundesliga wirklich mehr Aufmerksamkeit bekommt als in den vergangenen Jahren.
Aber, ich will dich da auch nicht Jonas nennen, weil ich gestern mit ihm was aufgenommen habe. Paul, macht die Bundesliga so viel Spaß, dass sie jetzt attraktiver für Investoren ist, weil wir ja jetzt diesen Investorenbeschluss diese Woche in der Bundesliga hatten.
Traurig, traurig ist es. auch wieder so eine richtige DFB-Aktion, wo einfach hinter verschlossenen Türen dann nochmal abgestimmt wurde und man dann so gerade so die richtige Mehrheit bekommen hat. ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, wenn ihr diesen Podcast schon so ein bisschen hört, was wir von sowas halten, weil wir beide ja einfach Menschen sind, die sehr kritisch sehen, was in anderen Ligen in den letzten Jahren und Jahrzehnten schon gelaufen ist und die es eigentlich sehr gut heißen, dass in Deutschland das Spiel oder die ganze Struktur doch noch recht stark von den Fans mitgeprägt ist. Und das läuft jetzt halt immer mehr Gefahr, verloren zu gehen. Das ist zumindest ja immer noch nicht so diese Sache mit 50+1 wird gekippt oder so. Aber es ist natürlich trotzdem eine Geschichte, wo es zwar schön ist, dass da jetzt irgendwie mehr Geld reingeht, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass das sehr viele Probleme mit sich mitbringen kann. Und ich auch das Argument nicht verstehe von wegen, ja, wir müssen halt europäisch mehr mithalten. Also Entschuldigung, Bayern hält europäisch wunderbar mit, Leverkusen hält seit 2 Jahren wunderbar europäisch mit, Frankfurt hat gerade erst die Euroleague gewonnen, vor nicht so langer Zeit. Ich verstehe das Argument nicht, dass man da jetzt mehr Geld investieren muss, um europäisch mitzuhalten. Das ist für mich nicht das Argument, was da zieht. So, da geht es ganz offensichtlich um was anderes, nämlich dass bestimmte Menschen einfach mehr Geld verdienen können, dadurch, dass derzeit Investoren in die Liga kommen. Und das ist sehr, sehr traurig.
Ja, es ist auch eine sehr schlechte Zeit für Internet-Memes. Also wie oft ich denselben Gag gelesen habe, wie jetzt die Liga genannt wird, von wegen die Mövenpick-Bundesliga oder sowas, weißt du. Also ja, we get it, wir werden jetzt Sponsorennamen überall bekommen. Und ehrlich gesagt, dass die Liga nicht mehr Bundesliga heißt, sondern irgendwas gesponsert Bundesliga, das ist das, was mir am egalsten ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Es juckt mich einfach nicht. Also, das hat keine der anderen Ligen irgendwie ruiniert, weißt du? Wir haben eine fucking Über-League, weißt du? Also, ja. Und in der Türkei ist das eh gang und gäbe, dass sogar Vereine sich den Vereinsnamen wegsponsern lassen, außer den 3 großen Clubs oder den 4 großen Clubs. Deswegen, ich bin da schon geschädigt genug, dass ich damit klar käme. Was mich hier an dieser ganzen Sache aber stört, ist so, die Leute außer Bayern, weil es ist offensichtlich, dass Bayern davon am meisten profitieren wird, weil Bayern ist der attraktivste Verein aus Deutschland und wird auch die größten Sponsorendeals irgendwie bekommen. Und dann siehst du erstmal, wie diese Schere noch weiter klafft. Wenn du denkst, dass die jetzt schon irgendwie weit voraus waren, warte mal ab, bis da noch Sponsoren von außerhalb dazukommen, die sie nicht selber rekrutiert haben.
100%.
Aber so es gab ja 24 von 36 Vereinen, haben dem eher zugestimmt. Und diese 23 Vereine, die nicht Bayern München sind, ne, wenn die glauben, boah, jetzt wo die Kohle reinkommt, können wir die Lücke zu Bayern schließen und so weiter. Jetzt, ich sehe das zum Beispiel mal nur aus der BVB-Perspektive, aber es gilt auch für alle anderen Vereine. Bro, du bist nicht der Einzige, der mehr Geld bekommt. Alle anderen bekommen dann auch mehr Geld. Und was ist, wenn sie ihre Kohle einfach schlauer investieren als du? Was wir schon diese Saison mit Leverkusen und Borussia Dortmund gesehen haben. Oder was wir seit mehreren Jahren mit Eintracht Frankfurt sehen können. Die ein sehr gutes Scouting betreiben und auch sehr gut eigentlich Transfers tätigen, sowohl nach innen als nach außen. Die halt nur ein bisschen sportlich Pech hatten, aber die mit einem richtigen Coach wieder eigentlich ein Champions-League-Teilnehmer sein könnten. Bro, du kannst jetzt schon nicht mit Kohle gut umgehen. Denkst du, dass es mit mehr Kohle besser wird? Du wusstest nicht mal, wie du 100 Millionen für Bellingham richtig investieren sollst. Und vor allem, wenn wir jetzt mal an die Premier League denken, ne? Vergiss erstmal die zweite Liga bei denen, wo es fast genauso viel Kohle gibt oder mehr Kohle als in der Bundesliga oder so. Nehmen wir nur die 20 Premier League Teams, okay? Selbst der letzte in der Premier League macht wahrscheinlich mehr als der zweite in der Bundesliga, ne? hast du irgendwie da die Situation, dass 20 Teams um den Titel mitspielen? Also, es gibt ja weiterhin die konstanten guten Teams und die konstant schlechten Teams. Also, mehr Kohle wird nicht dafür sorgen, dass der Wettbewerb ausgeglichener wird. Mehr Kohle wird dafür, wenn überhaupt, nur sorgen, dass die bereits etablierten Plätze sich noch weiter festigen werden. Also, wer glaubt, dass auf einmal irgendwie der SC Freiburg ein Titelanwärter in der Bundesliga ist, weil sie mehr Kohle machen. Ja, warte mal ab, bis irgendwie Bayern München das Dreifache für Spieler oder deren Spieler sogar ausgibt.
Ich glaube, es wird auch Vereine geben, die daran untergehen werden, die dann halt plötzlich einen krassen Stream an Kohle bekommen und die dann aber irgendwann durchgereicht werden, sich hoch verschulden und irgendwann zusammenbrechen werden. Es ist jetzt ja auch nicht so, als hätte es solche Situationen nicht fast oder auch tatsächlich real in Deutschland schon ein paar Mal gegeben. So, Kaiserslautern sah vor ein paar Jahren nicht so stark aus. Es gibt, also finanziell sahen die auch nicht so gut aus vor nicht so langer Zeit. Es ist immer und immer wieder passiert. Und ich glaube, was vielleicht so ein bisschen mehr der Hintergrundgedanke noch ist, ist, dass man sagt, okay, wenn wir mehr Geld haben, können wir höhere Gehälter zahlen. Und dann kommt es halt vielleicht nicht mehr so oft zu dieser Situation, dass wir irgendwie Meister werden, Platz 2 machen, die Euroleague gewinnen und irgendein Verein aus dem unteren Mittelfeld der Premier League kauft uns die besten Spieler weg. Mhm. So, ich kann mir vorstellen, dass das sowas ist und da muss man sagen, okay, fairer Punkt, würde ich jetzt auch nicht verkehrt finden. Ich hätte es auch schön gefunden, wenn ein Diaby hätte halten können oder so. Aber dadurch, dass wahrscheinlich auch in der Premier League immer mehr Geld fließen wird, wird sich das irgendwann auch wieder aufheben. Und es wird halt so ein ewiger Kampf, wo es dann aber immer und immer weiter dazu kommen wird, dass Deutschland halt so diese Ideale der Fußballkultur, wie das organisiert ist, nach und nach aufgeben wird und die Fans immer weniger Mitspracherecht haben werden und die deutsche Liga trotzdem nicht besser dastehen wird.
Mhm. Guck mal, ich stelle dir jetzt eine Frage. Sagen wir, in den nächsten 10 Jahren kommt aus der Bundesliga 3-mal ein Champions-League-Sieger, 3-mal ein Euroleague-Sieger und vielleicht 1-mal Conference-League. Okay, sagen wir, in den nächsten 10 Jahren 7 internationale Titel. Und meinst du, die Bundesliga wäre happy damit? Oder wären die immer noch unzufrieden, weil sie weniger cool als England machen?
Wenn das in 10 Jahren passieren würde, wäre die Bundesliga, glaube ich, einigermaßen happy theoretisch damit. Aber sie wären gleichzeitig auch trotzdem noch irgendwie wütend darüber, dass in der Premier League mehr Kohle gemacht wird.
Eben.
Und in anderen Ligen auch. Und es ist ja, es ist halt so komplett abstrus, weil wenn man sich wirklich anguckt, was für Probleme auch große Vereine in Italien, in Spanien haben, die halt finanziell ja auch ordentlich mit Investoren vollgepumpt wurden. Guck dir an, was mit Barcelona ist. Guck dir an, was mit so vielen anderen Vereinen da ist. Es wird einfach nicht gut gehen. So, davon können wir ausgehen. Es wird mindestens ein wichtiger Verein mit großer Geschichte einfach krass daran zerbrechen. Und das wird so traurig sein. Das wird so, so, so traurig sein. Ich glaube, wir haben genug gesagt, wie kritisch wir das finden. Lass uns zu einem Wettbewerb gehen, der in diesem Jahr noch in einer einigermaßen schönen Form stattfindet, aber im nächsten Jahr auch schon wieder sehr gravierende Änderungen haben wird, die sehr traurig sind. Lass uns ein bisschen über die Champions League reden. Du hast gerade schon angesprochen, für dich gab es zum Aufnahmezeitpunkt gestern eine kleine Enttäuschung.
Ja. Gala hat es nicht geschafft, den FC Kopenhagen, also bei denen zu Hause, zu schlagen. Ist leider nur Dritter in ihrer Gruppe geworden. Kopenhagen ist Zweiter, Bayern ist Erster mit 16 Punkten. Und Manchester United ist komplett aus Europa raus. Also immerhin ist das ein bisschen funny. Aber ja, die Stimmung ist ein bisschen geladen im Fandom, weil alle davon irgendwie ausgegangen sind. Also die meisten Leute sind davon ausgegangen, ja, Kopenhagen müssen wir schlagen, das ist unser Final Match und so. Und wir haben einen höheren Marktwert als die. So, es wäre peinlich, wenn wir es nicht schaffen. Und Leute sind außer sich vor Wut, dass wir jetzt nur in der Euroleague weiter sind. Und ehrlich gesagt, ich kann das finanziell verstehen. weil es so viel mehr Kohle in der Champions League gibt. Ich glaube, für die nächste Runde bekommt man 12 Millionen Euro einfach nur für die Teilnahme, während du in der Euroleague erstmal nur 4 Millionen bekommst und auf die 12 Millionen nach 3 Runden kommen würdest, also bis zum Halbfinale. Das ist halt eine ganz andere Voraussetzung, was das ganze Finanzielle angeht, und ich kann diese Enttäuschung darüber verstehen. Aber ich sehe das auch so: Hättest du mir vorher gesagt, in einer Gruppe mit Manchester United und Bayern München schafft es Gala irgendwie europäisch zu überwintern, wäre ich happy gewesen. Deswegen kann ich nicht so ein Heuchler sein und sagen, dass ich darüber traurig bin. Zumal ich wirklich daran glaube, solange wir ein, zwei Losen aus dem Weg gehen, wie zum Beispiel Brighton, die wir in dem nächsten K.O.-Spiel ziehen könnten, das ist ja diese Playoff-Runde, oder halt irgendwie eins der anderen krasseren Teams, könnte ich mir einen guten Viertelfinal-Run oder vielleicht sogar Halbfinal-Run von Gala vorstellen. Aber das ist auch so das Ding, Alter. Leute tun manchmal so, als wäre man immer selber der Protagonist, weißt du? Als hätte es nie diesen Satz gegeben, jeder ist der Held seiner eigenen Geschichte. Nur weil dein Team gut ist, heißt es doch nicht, dass andere Teams nicht auch gut sind. Also ist Champions League nicht damit beworben, dass es der Wettbewerb der Besten? So, es ist sogar in der Hymne drin, es sind die Besten, so, weißt du? Ja. Gegen die Besten kannst du schon mal scheitern. Und ich sehe hier keine peinliche Situation. Man kann definitiv nicht davon sprechen, dass sich Gala irgendwie blamiert hätte. Ich finde sogar, wir haben sehr viel Positives für unser Image gemacht, gerade mit Absolut. Den Bayern München-Spielen und den Manchester United-Spielen. So, deswegen, also, ich bin der Ansicht, dass das hier das zweitbeste Szenario für uns geworden ist. Wir haben eine überzeugende Gruppenphase gespielt. Wir sind noch europäisch dabei, wenn auch nur bis jetzt eine Runde, weil es ab jetzt alles K.O.-Runden sind. Aber ich würde halt lügen, wenn ich sagen würde, dass ich wütend bin, weil, Bro, wenn du wüsstest, was ich gestern auf Social Media alles gelesen und gehört habe, ne, das ist halt unfassbar. Leute sind außer sich vor Wut.
Ja, es ist, ich finde auch, also mal ganz abgesehen davon, dass, glaube ich, bei diesem Spiel Kopenhagen-Galatasaray bei sehr vielen Leuten, die weder Fan von dem einen noch von dem anderen Team waren, also bei den Neutralen waren, glaube ich, die Sympathien sehr stark bei Gala. Einfach weil die in ihrem Champions League Run Man U blamiert haben. Das hat sehr vielen Leuten sehr gut gefallen. Aber auch, weil es einfach ein spannendes Team ist. Ja. Gleichzeitig hatte ich dir aber, glaube ich, auch schon nach dem Champions League Draw gesagt, dass ich A, sehe, dass Gala das tatsächlich schaffen kann, dass die weiterkommen. Dass ich es aber eigentlich auch cool finden würde, wenn die halt diesen dritten Platz machen und dann wirklich einfach einen guten Euroleague-Run starten. Und das sehe ich halt, dass das funktionieren könnte, dass das tatsächlich hinhauen könnte. Dementsprechend ist es, glaube ich, wirklich nicht so das Drama, was jetzt für viele Leute da ist. Ich verstehe aber auch, dass es natürlich wehtut, wenn da einfach ja so diese Chance da ist und man dann das Spiel am Ende verliert, indem man direkt quasi um das Weiterkommen spielt. Das ist natürlich frustrierend, keine Frage.
Ja, ich meine, man muss ja auch ambitioniert sein, also so ist es ja, nicht. Also
genau.
Ich will jetzt auch nicht irgendwie so tun, als müsste man mit jedem Ergebnis zufrieden sein. Ich sehe es nur nicht als die Blamage an, nee, die viele eigene Fans das deklarieren.
Nein, dafür ist Kopenhagen auch zu stark. So, dafür muss man Kopenhagen dann auch genug respektieren. Die haben auch die haben so stark gespielt, die haben stark gegen Bayern gespielt, die haben stark gegen Man U gespielt und sie haben eben gegen Galatasaray stark gespielt. Mhm. Dementsprechend haben die sich das auch verdient, weiterzukommen, so schade es natürlich auch ist. Aber ich glaube, es ist jetzt halt keine Blamage, sondern es ist ein Sieg, wo man immer noch mit sehr stark gehobenem Kopf und stolz geschwellter Brust aus dieser Gruppenphase gehen kann und sagen können, wir haben Bayern zweimal an den Rand einer Niederlage gebracht, wir haben Man U geschlagen, was wollt ihr von uns?
Ja, so. Das ist es halt, literally.
Ja. Gruppe B, um einmal kurz rüber zu gehen, Sevilla ist nicht in der Euroleague. Ja. Ich wiederhole, Sevilla ist
deswegen
nicht in der Euroleague.
Deswegen habe ich Hoffnung, Sevilla ist nicht dabei.
Ja, Sevilla hat ein hartes Jahr mit Sergio Ramos, der immer wieder für Chaos sorgt.
Hast du den jetzt gesehen? Das war, glaube ich, in der Liga Sergio Ramos' letzte rote Karte, wo er gelb-rot bekommt und er ist das brutalste Foul aller Zeiten und Sergio Ramos ist so erbost darüber, wie er es wahren kann, dafür gelb zu bekommen, und sagt zu dem Schiri, guck im VAR, dann müssen sie sehen, dass das keine gelbe war. Und der Typ guckt sich das an und denkt sich so, what the fuck, das war eigentlich sogar glattrot.
Hast du am Wochenende Gladbach gesehen? wo es diesen Moment gab mit, ich glaube, Weigel, der so dieses richtig üble Tackling ausgepackt hat, wo er Glück hatte, nicht runterzufliegen. Mhm. Und wo der Schiedsrichter im Affekt so gezeigt hat, Alter, du warst so weit davon entfernt, gerade vom Platz zu fliegen. Wehe, du sagst jetzt ein Wort.
Ich schwöre, Fußballer haben null Selbstwahrnehmung.
Alter. Ja, ich glaube, ich habe das, das habe ich, glaube ich, auch noch nie so in einem Spiel gesehen, in der Bundesliga, dass ein Schiedsrichter halt wirklich so klar diese Geste macht. Fand ich sehr, sehr schön, genau. Aber Gruppe B, Sevilla ist raus, Lens hat es in die Euroleague geschafft, Eindhoven ist weitergekommen und Arsenal, tatsächlich sehr solide, hat diese Gruppe gewonnen. Eine Niederlage, 4 Siege, ein Unentschieden.
Ja.
Und bei Arsenal, um da auch so ein bisschen auf die Premier League einmal kurz zu gehen, läuft es auch richtig gut.
Ja, ich würde sagen, die sind dieses Jahr ein bisschen abgezockter.
Ja, genau. Also es ist halt nicht mehr dieses, im letzten Jahr haben sie halt Teams überrollt. Und in diesem Jahr haben sie ein bisschen gebraucht, damit alles zusammenfindet, aber sie haben diese Spiele halt trotzdem gewonnen und sie haben halt auch so dreckige Spiele gewonnen. Gleichzeitig hatten sie aber auch Spiele, wo sie super gut gespielt haben und Teams ein Stück weit überrollt haben. Und sehr schöne Storyline da gerade, dass Kai Havertz jetzt halt in den letzten Spielen tatsächlich so ein bisschen Fuß gefasst hat und dass es für ihn jetzt läuft, dass er seine Position gefunden hat, dass er das macht, was er machen soll und dass er ziemlich gut trifft aktuell und an Toren beteiligt ist. Was mich als Leverkusen-Fan und damit irgendwie immer noch so ein bisschen Havertz-Fan sehr, sehr freut.
Ja. Ich find's voll krass. Ich habe irgendwie gar nicht mitbekommen, dass Liverpool mittlerweile wieder Erster ist.
Ja.
Und dass Tottenham auf 5 runtergefallen ist.
Die haben das sehr low-key gemacht.
Ja, und Tottenham ist low-key wieder da, wo sie eigentlich hingehören. Ich find's voll krass, dass Aston Villa so gut ist.
Ja.
Aber das liegt auch wahrscheinlich damit zusammen, dass Newcastle Tonali verloren hat, zum Glück. Bisschen enttäuschend, was Brighton angeht, ja. Also,
ja. Aber man muss ganz kurz zu Aston Villa, man muss auch einfach sagen, dass Unai Emery da gerade einen fantastischen Job macht.
Warte ab, bis Unai Emery ein besseres Angebot nächste Woche bekommt, dann ist er sofort weg.
Das wäre schade, weil ich würde es Aston Villa irgendwie gönnen, dass die da was machen. Und ich finde es auch ganz interessant, dass sich die Premier League gerade so dahin entwickelt, dass es zwar schon diese 2-3 Teams gibt, die immer um den Titel mitspielen, dass sich das jetzt aber in den letzten Jahren sehr stark dahin entwickelt hat, dass alles darunter so ein Free-for-all ist. Mhm. Also im Prinzip ab Platz 4 und teilweise schon ab Platz 3 kann jedes Team irgendwie random einen richtig guten Run starten. Und das tut der Premier League, glaube ich, ganz gut. Das ist ja so ein bisschen die Situation, die man in den letzten Jahren auch in der Bundesliga hatte. Die ersten 2-3 Plätze waren ziemlich safe mit Bayern, Dortmund und Leipzig. Und darunter konnte halt so ein bisschen alles passieren.
Warte ab, wie Borussia Dortmund heute Paris aus der Champions League ausnockt. Also die können ja wirklich in der Euroleague landen. Und dann feuern sie Luis Enrique und heuern nochmal Emery an.
Ja, das kann natürlich auch passieren. Gruppe C, Real Madrid auf Platz 1, ungeschlagen, 18 Punkte. Neapel auf Platz 2, Braga ist rausgeflogen, beziehungsweise in der Euroleague. Und Union Berlin auf dem 4. Platz, sehr unglücklich bei Union, muss man auch fairerweise sagen. Also haben ja auch wieder gegen Real geführt und so. Aber die haben einfach, die haben ein Jahr, wo es denen vielleicht auch ganz gut tut, jetzt aus der Champions League und aus dem europäischen Wettbewerb raus zu sein. Aber wenn man sich so anguckt, 0 Siege, 2 Unentschieden, 4 Niederlagen, die haben sich besser geschlagen, stellenweise in der Champions League, als das widerspiegelt.
Ja, die hatten auf jeden Fall sehr viele Spiele, die sie last minute verloren haben. Also,
genau.
Da wäre eigentlich Platz 3 noch drin gewesen, aber ehrlich gesagt ist mir Union Berlin auch zu egal. Bei Real Madrid muss man sagen, ey, ganz ehrlich, ich verstehe diesen Verein nicht, wie der irgendwie am Anfang der Saison jedes Mal als abgeschrieben gilt. So von wegen, guck mal, die haben gar keinen Starstürmer mehr und Bellingham muss jetzt alle ihre Tore machen, aber das kann man nicht irgendwie konstant beibehalten. Das ist nicht, weißt du, das ist nicht haltbar. Irgendwann wird das Kartenhaus zusammenbrechen. Und jetzt sind sie wieder dieses selbe asoziale Real Madrid, das last minute alle Träume zerstört.
Und Bellingham ist einfach gerade so eine Mischung aus Di Stefano, Zidane und, keine Ahnung, Raúl teilweise. Also der channelt einfach so permanent unterschiedliche Reallegenden. Es ist so unterhaltsam.
Er hat seinen Anime-Moment.
Perfekter Transfer, sowohl für den Verein als auch für den Spieler, muss man einfach sagen.
Ja.
Ist schon krass, wie Bellingham, der sich ja eh über die letzten Jahre immer weiter zu einem Weltklasse-Spieler entwickelt hat, jetzt aktuell ja einer der 5 besten Mittelfeldspieler der Welt ist.
Mhm.
Oder man könnte vielleicht sogar argumentieren, einer 5 besten Spieler, Punkt.
Würde ich mittlerweile mehr gehen als irgendwie
in der aktuellen Form. Also wenn wir jetzt über aktuelle Form und aktuelle Sachen reden, dann also
zum Zeitpunkt der Ballon d'Or-Wahl hätte ich da noch Nein gesagt, aber seitdem ist er jetzt auch ein gutes Stück vergangen und jetzt würde ich sagen, es kristallisiert sich mehr und mehr ab.
Absolut. Zu unserem Aufnahmezeitpunkt ist jetzt nur noch Gruppe D schon final durch. Das hat Real Sociedad gemacht, was
Gruppe
cool
D
ist.
Und G ist durch. Die Manchester City-Gruppe ist auch durch.
Ach stimmt, die Man City-Gruppe, wobei die Spiele laufen, glaube ich, noch. Aber da war schon alles entschieden, praktisch dementsprechend. Aber Gruppe D ist halt durch. Real Sociedad auf Platz 1, Inter auf Platz 2, Benfica auf Platz 3 und Red Bull Salzburg auf wunderschöne Art und Weise ausgeschieden.
Guck mal, sind 3 wichtige Takeaways. Der erste ist, ich freue mich für Real Sociedad, weil es einfach ein geiler Traditionsverein aus Spanien ist. Jeder, der wie ich so dieses 2002er, 2003er Team, das sehr unglücklich Zweiter hinter Real Madrid geworden ist, gesehen hat, sympathisiert mit denen. Und ich mag auch ihre ganze Einkaufspolitik, dass sie halt nicht diese ganzen Starspieler haben, sondern meistens sogar spanische Spieler holen oder halt Spieler, die woanders gescheitert sind und bei ihnen dann nochmal zu neuer Stärke zurückfinden. Das freut mich erstmal für die.
Und natürlich auch ein starker baskischer Kern, weil auch Real Sociedad San Sebastian baskischer Verein ist. Und ich habe vor kurzem erst rausgefunden, was ich sehr, sehr unterhaltsam finde. Dass es natürlich so eine Art Rivalität zu Athletic Bilbao gibt, dass die aber wohl sehr freundlich ist. Also, dass die Fans auch sich gegenseitig permanent unterstützen und so, dass die dann auch teilweise zusammen ins Stadion ziehen und so weiter und so fort. Also, dass das wohl so eine sehr freundschaftliche Rivalität ist. Mhm. Das wurde ganz gut in dieser Saison, als die in der Liga gespielt haben, dadurch repräsentiert, dass da irgendwie so ein Bilbao-Fan im Block der Sociedad-Fans stand. Und während die Real Sociedad-Fans total gefeiert haben, dass sie gerade gewinnen, stand er da breit lächelnd drin und hat sich so ein bisschen mitgefreut. Das war ein sehr schöner Moment.
Ja. Was für mich die 2 wichtigeren Takeaways aus der Gruppe sind, aber erstens, ich verfolge diese Saison sehr intensiv Inter Mailand und holy fuck ist Inter konstant. Also nicht nur in der Champions League, sondern vor allem in der heimischen Liga. Sie sind zwar nur knapp vorne an der Spitze, also die haben jetzt nicht irgendwie ein krasses Punktepolster, aber wenn du halt ihre Spiele siehst, wenn du dir diese Mannschaft anschaust, das ist halt nicht in dem Stile, wie sie spielen, aber in der Hinsicht, wie sie positioniert sind von den Spielern her, die sind ähnlich abgerundet, was so die Vielfältigkeit ihres Teams angeht, wie Leverkusen. Du guckst dir jede Position an und denkst dir, holy shit, das geht eigentlich nicht viel besser. Ey, dieser Di Marco, ne? Übelste Maschine, Alter. Übelste Maschine. Und ich kann es nicht glauben, wie konstant Hakan Çalhanoğlu bei denen dauernd trifft. So, alle Türken wundern sich, warum er das für Inter Mailand schafft, aber niemals in der türkischen Nationalmannschaft. Und wirklich, ich habe mehrmals diese Saison den Take gelesen, dass Lautaro Martinez und Marcus Thuram vielleicht das beste Sturmduo in Europa sind. Alleine, dass du das sagen kannst, ist schon heftig. Also, Marcus Thuram, guck mal, ich habe wirklich nicht viel von ihm gehalten. Er war ja auch sehr lange im Gespräch bei Borussia Dortmund und ich dachte so, Bro, ich habe bei Gladbach nichts gesehen, was mich krass von ihm überzeugt hätte. So, ja, er ist physisch stark und so, aber er ist kein Goalgetter. Was ist er eigentlich? Und jetzt zeigt sich, ja, er ist kein richtiger Goalgetter, aber er ist ein sehr guter mitspielender Stürmer, der neben einer besseren Spitze, wie Lautaro Martinez oder manchmal, Lukaku, wenn er mal irgendwie einen seiner Nicht-Anti-Momente hat, wobei Lukaku gar nicht mehr da ist. Ich meine, Arnautovic oder Alexis Sanchez. Wenn er mal so neben sich einen Routinier hat, der kein Flattern von dem Tor bekommt. Bro, der ist einfach ein gutes Zahnrad in einer gut geölten Maschine, weißt du? Das funktioniert. Dieses Team ist so schlau zusammengestellt. Und ich finde, wir müssen mal irgendwo über Simone Inzaghi reden, was für ein fucking guter Coach das ist. Und wie krass er seinem Bruder in Sachen Coaching bereits in die Tasche gesteckt hat. Also, ich habe das Gefühl, das ist halt auch irgendwie Fußballkarma. Der eine war halt als Spieler besser, aber der andere ist als Trainer deutlich besser.
Ja, wir müssen auch noch mal darüber reden, dass Lautaro Martinez mehr Respekt kriegen muss. Also, der Mann, ich habe das Gefühl, dass der ein bisschen underrated ist, dass nicht genug über den geredet wird. Weil
ich glaube, die WM hat ihm nicht gut getan, als er halt viele dieser Chancen
verschossen hat. Genau, die hat ihm nicht gut getan, wobei man auch da sagen muss, er hat halt immer noch einen sehr, sehr wichtigen Teil an diesem Titel gespielt. Und du hast es gerade schon erwähnt, er ist gerade zusammen mit Marcus Thuram ein fantastisches Sturmduo. Und das ist nicht das erste Mal, dass es bei Martinez so ist. Der war ja auch schon mit Lukaku Teil eines der besten Sturmduos oder Europas zu dem Zeitpunkt. Also ich glaube, das ist jemand, der nicht so ganz so die Blumen überreicht bekommt, die er vielleicht verdient hätte. Aber allgemein Inter in diesem Jahr super starkes Team. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was die eben dann auch in der Champions League noch reißen können eventuell.
Und in den ersten vier Spieltagen dieser Champions-League-Gruppe hatte Benfica 0 Punkte. Und jetzt haben sie mit dem puren Minimum, mit demselben Tordifferenz wie Salzburg und derselben Anzahl an Punkten wie Salzburg, sich den dritten Platz geholt und sind in der Europa League noch weiter dabei. Das ist auch Legendary Robbery, wenn wir so darüber nachdenken.
Ja. Ansonsten, genau, Champions League, da laufen jetzt heute noch die letzten Spiele. Da wird man dann halt schauen müssen, was dabei noch los ist. Wird auf jeden Fall noch mal so ein bisschen spannend in ein paar Gruppen. In einigen gibt es da auch gar nicht mehr so viel zu klären.
Ja. Hoffen wir einfach, dass Paris aus der Gruppe fliegt.
Es wäre sehr, sehr lustig, ja.
Aber andererseits, also ich will, also wir sind uns einig, wir wollen, dass neben Dortmund noch AC weiterkommt, ne? Nicht Newcastle.
Ja, ich wäre auch mehr für AC Milan zu haben. Ich will nicht, dass Newcastle mit den Saudi-Besitzern direkt im ersten Jahr in der Champions League weiterkommt in der Gruppenphase.
Yes.
Gut, wollen wir mit Fußball abschließen?
Jetzt wollen wir ein bisschen über die NBA reden.
Lass uns ein bisschen über die NBA reden. Wo willst du anfangen? Willst du bei den neuesten News anfangen und bei dem Erfolg von den Los Angeles Lakers? Mach das mal. Guck mal, du hattest jetzt beim Fußball so viel Misserfolg und ich hatte so viel Erfolg, dass es eigentlich nur fair ist, dass du jetzt erstmal so ein bisschen über den Erfolg von deinem Team reden darfst. Okay, bevor ich über den Misserfolg von meinem Team rede.
Okay. Also, die NBA macht definitiv wieder sehr viel Laune dieses Jahr. Wir hatten in der Off-Season die Situation, dass die Lakers so ein bisschen als die Free Agent Kings galten, weil sie sehr viele gute Spieler verpflichtet haben. Aber wir hatten einen sehr trägen Start in die Saison, wo schon wieder die üblichen Memes ausgepackt wurden und Anthony Davis war natürlich wieder die Enttäuschung, für den ihn alle gehalten haben und so. Und jetzt haben wir die Situation in den letzten Wochen, dass Anthony Davis so ein bisschen in diese Mamba-Mentality reinkommt und dieses In-Season-Tournament, was, glaube ich, die wenigsten von uns wirklich ernst genommen haben, weil es so plötzlich erschienen ist und es hat noch nicht mal wirklich einen kreativen Namen, es hat buchstäblich einfach nur eine Beschreibung als Namen, es ist das Turnier zwischendurch und keiner wusste so richtig so, woran wir mit diesem Turnier sind und es hat sich gezeigt, es ist genau der richtige Kontext gewesen, um bestimmten Leuten Feuer unterm Arsch zu machen, vielleicht auch, weil es extra $500,000 an Prize Money gab, aber die Lakers haben dieses In-Season-Tournament gewonnen in Las Vegas gegen die Indiana Pacers, die einen Halliburton hatten, der extrem krass aufgetrumpft hat in diesem Turnier oder auch generell
in dieser Saison. MVP-Level Halliburton in dieser Saison bis jetzt.
Sehr,
also
sehr
wirklich
gut.
Ohne Witz im Gespräch für MVP für mich.
Ja, aber Anthony Davis hat nicht nur ein überragendes Turnier gespielt und auch das Spiel danach gegen Dallas, was wir nur sehr knapp verloren haben, hat er wieder mal eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt. Alter, LeBron mit 100 Millionen Jahren wirkt halt immer, wenn er spielt, wie mindestens der zweitbeste Spieler auf dem Platz.
Yes.
Das ist halt so brutal, das ist halt auch nicht normal. Also Leute müssen wirklich diese Realität wertschätzen, die wir gerade präsentiert bekommen, das ist nicht normal, dass ein Mann in seinem Alter diese Leistung abrufen kann, weil es noch nie vorher passiert ist. All diese anderen Legenden, die bis 40 gespielt haben, so Kareem und so, ne, die waren nicht so in dem Alter. Und LeBron ist, glaube ich, gerade so das beste Beispiel dafür, was moderne Sportmedizin und Sporttheorien mit dem Körper eines Athleten anstellen können. Der Typ ist einfach ein Mustervorbild dafür, wie man sich ja zusammenreißen muss, damit man wirklich das Maximum aus sich rausholen kann, während zum Beispiel in Zion Williamson genau das Gegenteil ist oder wahrscheinlich James Harden, über den wir auch schon diese Jokes die Saison gemacht haben, weil seitdem er bei den Clippers ist, läuft es ja auch nicht so perfekt und dann hörst du von den Clippers solche O-Töne alleine, ja gewinnt ihr euer In-Season-Tournament, abgerechnet wird im Mai, so Bro, ihr habt noch nie einen Mai gesehen in eurer Franchise-History.
Oh Gott, ja. The System.
Ja, aber Paul, ich stelle dir folgende Frage. Du warst sehr gehypt auf Victor Wembanyama vor dem Draft und so. Hat er alle deine Wünsche erfüllt? Ist er genau das, was du dir von ihm erhofft hast? Oder hat er das sogar übertroffen bis jetzt?
Ich glaube, er hat es wirklich sogar ein Stück übertroffen. Auch wenn die Spurs, wir nennen es jetzt mal ganz vorsichtig, am Struggeln sind. 3-19. Aber trotzdem spielt er, finde ich, eine sehr starke Saison. Und der hatte jetzt schon ein paar, in seiner sehr jungen Karriere, ein paar Statlines, bei denen man sich so dachte, was zur Hölle?
Ey, der hat in jedem Spiel eine Aktion, wo du sagen kannst, sowas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen.
Ja, und das ist gerade nach den ersten 3-4 Spielen, gab es schon so ein langes Highlight-Tape. Es gab gerade, was seine Defensive Plays anging, so ein paar Sachen, was ich so dachte, ey, nee, sorry, das ist ein bisschen unfair, was da gerade passiert. So dieses Ding, wo er mit einem Fuß an der Drei-Punkte-Linie war und dann irgendwo an der Freiwurflinie praktisch einen Steal geholt hat. So, was soll das? Was passiert hier? Es gab auch so ein Bild, wo er, ich glaube, einen Wurf von Wiggins geblockt hat und einfach, es sieht so aus, als würde Wiggins 5 Meter weiter von der Kamera wegstehen als Wembanyama. Es ist komplett absurd. Dieser Typ ist komplett absurd. Und das Coole ist ja, dass man jetzt diese Sache mit Wemby und Chet Holmgren von den Thunder hat, die bis jetzt immer, wenn sie gegeneinander gespielt haben, ein schlechtes Spiel beide hatten, wo man aber jetzt schon sagen kann, ja, das wird wahrscheinlich über ein paar Jahre hinweg richtig unterhaltsam werden.
Ja, das zeigt aber nur, dass
Shaq gegeneinander matchen.
Das zeigt nur, dass Shaq recht hatte und beide kein Ball-Ball sind.
Ja, ey,
weißt du, wer auch kein Ball-Ball ist, Alter? Guck mal, Nikola Jokic ist auf dem Weg, wieder MVP zu werden, spielt eine überragende Saison und ich habe das Gefühl, dieser Mann hat den ultimativen Sweet-Spot gefunden aus, ich mache so wenig wie möglich oder ich lasse es so aussehen und hole das Maximum daraus, ne? Also, wie sehr es die ganze Zeit aussieht, als würde ihn halt das, was er tut, nicht jucken oder als würde er mit angezogener Handbremse spielen, ist überragend. Er könnte nach dieser Saison seinen dritten MVP-Titel bekommen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, sollte das eigentlich der vierte in Folge sein, weil der letzte Saison an Joel Embiid einfach nur so ein Mitleids-MVP gewesen ist. Ja. Wir sehen, guck mal, wenn du jetzt mal dieses Embiid-Ding wegnimmst, wir haben einen Typen, der seit 4 Jahren der beste Spieler dieses Planeten ist und er sieht miserabel aus von seiner Stimmung her, okay? Es sieht so aus, als könnte er nicht unglücklicher sein und seien wir ehrlich, er ist jetzt auch nicht der Vorzeigeathlet oder so. Der Typ ist gerade die Verkörperung meines Traumes. Ich dachte, Luka Doncic wäre es gewesen, weißt du, wegen dem Körperbau und so.
Der auch aber eine sehr, sehr gute Saison wieder spielt.
Der auch sehr, sehr chunky wieder aussieht. Ja. Aber der Punkt ist, Luka, dem siehst du halt immer an, dass er sich anstrengt. Jokic, Alter, du könntest, also egal was, ne, der könnte irgendwas anderes machen und er wäre glücklicher damit, als wenn er Basketball spielt. Gib ihm einen Golfschläger, gib ihm ein Frisbee, gib ihm ein Trampolin. Nichts würde ihn so unglücklich machen, wie Basketball zu spielen und er ist trotzdem auf dem Weg, seinen vierten legitimen MVP zu bekommen.
Komplett absurder Typ. Auch super, super cool, wie das gerade für ihn läuft. Andere Geschichte, wo wir schon bei Luca waren. Luca hat endlich Mitspieler, mit denen er gut spielen kann. Derek Lively, Mann. Derek Lively. So ein guter Spieler. Hätte man, glaube ich, auch nicht erwartet. Und was man, glaube ich, noch viel weniger erwartet hätte, ist es einfach Dante Exum bei den
Bro, ich habe das gestern gesehen.
Bei den Mavs ein richtig gutes Comeback gibt.
Ja, der hat gestern auch gegen die Lakers richtig geballt. Und ich dachte, Dante Exum, Alter, ich dachte, was war dieses eine NBA 2K-Spiel, wo er als sein Rivale in dem My-Player-Story-Mode
Ich weiß nicht mehr, welches es war, aber es war gleich sein Rookie hier.
Also es war 2013 oder 14 oder sowas, ne? Also ich dachte, ein Jahr danach wäre er schon aus der Liga wieder raus gewesen. Ich war voll verwundert, dass es den noch gibt. Und dann macht er natürlich das Spiel seines Lebens gegen die Lakers. Ey, wo auch sonst.
Exum hat jetzt aber gleich schon mehrere richtig gute Scoring-Spiele gehabt, ist sehr effektiv, spielt wirklich fantastisch, gerade für die Mavs. Und das Ding ist ja auch bei dem so ein bisschen, der war in seinem Rookie-Year nicht schlecht. Der hat sich ja nur sehr schnell verletzt und ist dann aus den Verletzungen nicht rausgekommen. Und jedes Mal, wenn es so aussah, dass er jetzt vielleicht gerade Fuß fasst, dass er jetzt so ein bisschen näher an sein Potenzial rankommt, hat er sich wieder verletzt. Dann war er eine Zeit lang in Europa, zum Beispiel bei Barcelona und so, und ist jetzt halt wieder zurück. Und ich glaube, das hat ihm ganz gut getan, da einfach wirklich spielen zu können, ohne sich permanent zu verletzen. Und der macht jetzt halt seine Rolle bei den Mavs. Und wer weiß, wo das mit den Mavs hingehen kann. Gerade halt auch mit so einem starken Rookie wie Lively, von dem ich echt überrascht bin, aber sehr positiv überrascht. Es gibt aber allgemein noch so ein paar Überraschungen. Ich glaube, eine der größten ist, dass die Timberwolves gerade die Western Conference anführen.
Junge, erzähl mir nicht von Timberwolves, Alter. Alter, erzähl mir nicht von Timberwolves.
Und dem besten Fan-Account der Welt.
Junge, seitdem ich diesen brasilianischen Timberwolves-Account auf Twitter gesehen habe, ist nichts mehr wie vorher. Alter, ich habe jeden Tag Angst, was mir in meine Timeline gespült wird, Alter. Manchmal, wenn ich aufwache, sehe ich auf WhatsApp, dass mir Nandos etwas geschickt hat. Und es ist immer so ein Timberwolves-Tweet von denen. Und es ist das Schrecklichste, was du jemals gesehen hast.
Wenn ihr nicht wisst, worüber es geht, googelt einfach mal Timberwolves Brazil oder geht auf Twitter und sucht danach Timberwolves Brasil. Sehr unterhaltsam. Sehr, sehr unterhaltsam.
Gemeingefährlich, eine Bedrohung für
absolut,
die Gesellschaft.
Absolut, absolut. Werde ich überhaupt nichts gegen sagen, aber verdammt unterhaltsam. Direkt hinter denen aber die Thunder, die auch eine richtig starke Saison spielen und auch die haben jemanden, der auf einem MVP-Level spielt. Achso, ganz kurz noch zu den Timberwolves. Der Rudy Gobert Redemption Arc ist mit das witzigste und unvorhergesehenste, was ich je gesehen habe.
Draymond hat das gerochen und hat versucht, das mit eigenen Händen zu beenden.
Ja, ich glaube auch. Da kommen wir aber gleich noch zu. Aber die Thunder, ey, super starkes junges Team. Haben immer noch alle Draftpicks dieser Welt für die nächsten Jahre und Shai spielt eben auch auf MVP-Level. Hatten auch so ein bisschen Drama, Josh Giddey und so weiter. Da muss man auch mal gucken, was daraus noch wird. Aber trotzdem spielen eine sehr, sehr gute Saison und haben sich eben auch von diesem Drama, obwohl so ein junges Team ist, nicht aus der Ruhe bringen lassen und sind echt effektiv. Bin sehr, sehr gespannt, was aus denen in diesem Jahr noch wird. Wir können natürlich bei den Überraschungen, bevor wir so zu den negativen Sachen gehen, auch noch mal über die Pacers reden, die wirklich eine tolle Saison spielen. Und ich habe die ganze Zeit so weirde Sympathien für die Pacers. Ich kann dir nicht genau sagen, wieso.
Ich weiß auch nicht, woher das kommt.
Aber irgendwie sind die da. Und ich finde es ganz cool, dass die dieses Jahr eine starke Saison spielen. Ich mag Tyrese Halliburton total gerne, auch so als Typ. Vielleicht hängt es damit zusammen. Magic sind stark mit den Wagner-Brüdern und natürlich allen anderen, die da so rumhängen.
Ey, aber die Wagner-Bros rasieren gerade wirklich die Liga.
Ja, ja, komplett. Halt, und vor allem auch Mo. Also es ist jetzt nicht nur Franz, der gut spielt, sondern Mo Wagner hat so ein bisschen Schwung von der WM mitgenommen, habe ich das Gefühl.
Das ist das Ding. Mo Wagner ist der eine Baby-Laker, mit dem ich nie warm geworden bin. Vielleicht liegt es auch daran, an dieser ganzen Kontroverse, die er damals bei uns hatte, mit dem George Zimmerman-Tweet und so. Aber ja, für Deutschland ist das gerade eine sehr goldige Phase, nicht nur mit dem WM-Sieg im Sommer, sondern dass halt die beiden Galionsfiguren mit den Wagner-Bros jetzt tatsächlich im Osten auf Platz 2 stehen. Ich meine, das ist jetzt, das heißt jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht viel. Die können auch jederzeit noch aus dem Playoff-Rennen irgendwie rausgekickt werden. Aber ich finde zum Beispiel auch beeindruckend, wie Miami sich gerade paced, weißt du? Sie sehen wieder wie dieses Durchschnitts-Miami-Team aus, dem keiner was zutraut und warte ab, wie sie wieder das Halbfinale erreichen.
Ja. Was irgendwie auch wunderschön ist, sind die drei Meme-Teams. Die Wizards, die Pistons und die
Junge!
Die Spurs.
Junge, warte, let me cook. Washington Wizards, Alter.
Ja, unseriöseste NBA-Team aller Zeiten, Mann.
Diese selbst die Charlotte
Bobcats hatten mehr Credibility.
Diese dumme Kombi aus Kyle Kuzma und Jordan Poole. Bro, also ganz ehrlich, das Einzige, was diesem Team noch fehlt, ist Russell Westbrook. Ganz ehrlich, das ist so unseriös. Das kannst du doch keinem Menschen erzählen. Das ist, Alter, guck mal, die Detroit Pistons haben in den letzten 20 Spielen haben sie 20 Niederlagen kassiert. Die sind jetzt gerade bei 23 Partien. Die haben 20 Mal in Folge verloren und sie haben den zweitbestbezahltesten Coach in diesem Sport mit Monty Williams, der 13 Millionen pro Saison verdient und 80 Millionen über 6 Jahre oder so. Bro, dieses Team ist nicht mal annähernd so anstrengend wie die Washington Wizards. Weißt du, wir haben gerade über Self-Awareness gesprochen und wie schlimm das ist, wenn Leute das nicht haben. Jordan Poole und Kyle Kuzma haben das gar nicht. Das ist so, die leben in ihrer eigenen Realität. Du siehst so irgendwelche 3-Punkte-Würfe von Jordan Poole, wo er sich umdreht und das Ding geht nicht rein. Aber ihn juckt das noch nicht mal. Oder wenn Kyle Kuzma ein paar Baddies auf der Bank sieht und denkt so, okay, let me cook. Und da kommt nur Müll bei raus. Dass die irgendwie, was war dieses eine Spiel, wo die schon hoffnungslos zurücklagen? Es sind nur noch 5 Minuten zu spielen. Und die laufen alleine auf den gegnerischen Korb und denken sich, das ist der Moment, wo wir einen Alley-Oop versuchen sollten. Ey, das ist so wie so ein Meme-Team, das ist wie so ein TV-Parodie-Team, das ist halt so wie, wenn du The Office für die NBA drehen würdest, würde so ein Team bei rauskommen. Das ist halt so, also mir tun die Washington-Fans wirklich leid, also was ist das? Also Gott bewahre, dass die Lakers mit solchen Blödis bestraft werden. Ich will sowas niemals bei uns sehen, ey. Und ich habe Robert Sacre ertragen.
Vor allem Jordan Poole, man muss ja wirklich sagen, der hat vor nicht so langer Zeit noch eine nicht so unwichtige Rolle bei einem Championship-Team mit den Warriors gespielt. Und hat sich dann das ein Stück weit selbst zerschossen. Auf gewisse Weise hat ihm das auch jemand anderes ziemlich wortwörtlich zerschossen. Da kommen wir aber gleich auch noch drauf zu sprechen. Und Jordan Poole hat in dieser Saison ein Play-Efficiency-Rating von 5,8. Der hat 17 Punkte, 2,5 Rebounds und 3,5 Assists. Nicht mal 3,5 Assists. Letztes Spiel gegen die 76ers. 11 Punkte in 26 Minuten. 3 von 11 Würfe getroffen. Gegen die Nets davor 24 Minuten gespielt. 3 von 7 Würfe getroffen und 8 Punkte.
Ey, ich weiß es. Also, guck mal, ganz ehrlich. Es ist ja okay, wenn Teams tanken, weißt du? Und es ist okay, wenn die Spaß dabei haben, weil ich glaube, Tanking ist für NBA-Teams extrem anstrengend, weil du musst 80 Spiele lang so tun, als wolltest du gewinnen, obwohl du nicht gewinnen willst. Und das Ding ist aber, Nanus hat mir auch geschrieben, so, die Wizards, die Pistons und San Antonio tanken so, als gäbe es dieses Jahr Wemby am Schluss, so, weißt du? Also, worauf arbeiten die hin eigentlich? Also, ist irgendwer gerade im College, von dem ich nichts weiß, der als Megatalent gehandelt wird?
Ich habe da in diesem Jahr leider überhaupt keinen Überblick. Das müssen wir vielleicht mal recherchieren, wer da so im Draft auf den Board steht.
Aber er kann nicht so gut sein, dass er das rechtfertigt.
Nee, irgendwie nicht. Also, ich weiß auch nicht, was da los ist.
Zumal muss man ja auch wissen, also wie NBA Tanking läuft, dass es da ein Cap gibt. Also du kannst, glaube ich, ich weiß nicht genau, was die genaue Zahl ist, aber deine Chancen können nicht höher als irgendwie 11,5% sein. Das heißt, ab irgendeinem Punkt lohnt es sich gar nicht mehr so oft zu verlieren. Also ab irgendeinem Punkt kannst du sagen, okay, für die Ehre sollten wir jetzt langsam mal wieder gewinnen, weil wenn du Letzter bist, so, dann hast du schon deine Statistik so. Du brauchst nicht noch mehr Niederlage. Ich weiß nicht, was sie versuchen zu retten hier.
Ja, ich bin auch ein bisschen überfordert von den Wizards, wenn ich ehrlich bin. Ich habe gerade mal geguckt, die Top 5 auf den Draftboards oder in einem NBA Mockdraft, den ich gerade rausgesucht habe, ist Alexandre Sarr, ein französischer Center, dessen Comparison Evan Mobley ist. Dann Isaiah Collier, der Point Guard ist und als Bulky Stephon Marbury bezeichnet wird. Und dann hat man irgendwie auf Platz 4 Jacoby Walter, der mit Bradley Beal verglichen wird. Also ich weiß auch nicht, wie gut diese Spieler am Ende sein werden, aber ich sehe hier gerade nichts, wo so einmal kurz steht, ja, das ist jemand, für den man tanken sollte. Keine Ahnung, was da los ist, Mann. Aber es ist sehr, sehr unterhaltsam. Und was mich als Golden State Warriors-Fan natürlich freut, bevor wir dazu kommen, was mich nicht so freut, ist, dass die Grizzlies scheiße sind. Das liegt auch ein bisschen daran, dass sie komplettes Verletzungspech haben. Aber es gibt wenige Teams, die mir so unsympathisch sind. Und das ist irgendwie schön. Hat irgendwie was, das bei denen nicht läuft.
Meinst du, die haben irgendwie jemand von denen Ja Morant eingeschlossen hat kommen sehen, dass diese, was sind das, 20 oder 25 Spiele, die er gesperrt ist? Hat irgendeiner von denen kommen sehen, dass das so krasse Auswirkungen auf die haben würde?
Keine Ahnung. Aber es ist einfach fucking hilarious, dass die so vor nicht so langer Zeit so, ja, wir sind eine Dynastie! Wir sind eine Dynastie! Und dann hat Ja Morant halt Ja Morant-Dinge gemacht. Und jetzt sind die bei 6 und 16. Der Einzige, bei dem es mir leid tut, ist Steven Adams, dass der verletzt ist. Steven Adams, einfach ein grundsolider Typ. Wenn der fit wäre, würde ich ihn gerne bei den Warriors sehen, bin ich ganz ehrlich, weil die könnten den gebrauchen. Die Warriors brauchen jede Hilfe, die sie kriegen können. Vor allem braucht Steph jede Hilfe, die er kriegen kann. Es kann nicht sein, dass hier Podziemski der beste Spieler in diversen Spielen nach Steph Curry ist. Sowas passiert hier eigentlich. Es ist wirklich gerade ein bisschen traurig. Es ist sehr, sehr schade, dass einfach Clay, ja, nicht mehr der Spieler ist, der immer war. Und es ist nach den Verletzungen irgendwie vorhersehbar gewesen, dass der wahrscheinlich schneller abbauen wird, als man denkt. Aber es tut halt trotzdem weh, das jetzt so zu sehen. Kann man einfach nicht sagen. Chris Paul, okay. Andrew Wiggins, schwach. Jonathan Kuminga, nicht so ganz das, was man sich erwartet hat. Kevon Looney in diesem Jahr irgendwie auch nicht so stark. Gab dann natürlich auch wieder so Verletzungen bei diversen Leuten. Aber es gab jetzt so viele Spiele, wo Steph halt wieder MVP-Steph war und die da versucht hat, durchzuziehen und wo sie aber dann so knapp am Ende verloren haben. Da muss man natürlich sagen, das Gute ist, sie verlieren die meisten Spiele einfach sehr, sehr knapp. Das heißt, wenn man da so ein bisschen was umstellt, wenn man vielleicht ein, zwei Trades macht, wenn man ja, es schafft, ein paar Spieler wieder in Form zu bringen, dann gewinnst du diese Spiele. So, behaupte ich. Aber so, wie es gerade läuft, tough. Und das hängt halt sehr, sehr stark mit Draymond Green zusammen.
Also, fleißige Never-Win-Hörer werden sich daran erinnern, dass ich nicht der größte Draymond-Fan bin, dass ich den teilweise für overrated halte, aber natürlich anerkenne, dass er Teil einer Dynastie und ein wichtiger Teil einer Dynastie war. Aber Bro, ich habe das schon 100-mal gesagt und ich habe immer noch Todesangst davor, also diese Gefahr ist noch nicht weg. Ich will den niemals bei den Lakers sehen. So, ich habe Pat Bev ertragen zweimal, ich habe Russell Westbrook ertragen, ich habe Robert Sacre ertragen und der hatte nicht mal eine Persönlichkeit, okay? Ich habe fucking Nick Young ertragen, aber ich ertrage es nicht, wenn Draymond irgendwie was mit mir zu tun hätte. Ich verstehe nicht. Guck mal, ich weiß nicht mal, was es ist. Ich weiß nicht mal, wie man das psychologisch oder sportlich erklären soll. Aber warum kann dieser Typ seine Finger nicht bei sich behalten? Oder warum denkt er, dass es okay ist, dauernd seine Gegenspieler so krass zu verletzen, dass er irgendwie denen auf den Brustkorb tritt, dass er denen irgendwelche Schläge gibt, dass er ihnen gegen die Eier tritt und so weiter. Jetzt auch wieder gegen Yusuf Nurkic. Der ihm so ein, ich weiß nicht mal, was es war. Das war wie so ein Lariat aus dem Dings, aus dem Wrestling, weißt du? Noch nicht mal richtiger Faustschlag gegen die Schläfe. Dass sogar Nurkic gesagt hat, sein Bruder braucht einfach Hilfe. So, keine Ahnung. Ich bete für
diese
ihn.
Diese Zitattafel, die rausgekommen ist von Nerd, auch mit diesem Bild, mit dem Hoodie. That brother himself. Es ist einfach ein Instant-Meme. Es ist so gut.
Ja.
Ich habe ja Draymond sehr viel verteidigt, was ich als Warriors-Fan ein Stück weit musste, wobei ich auch immer gesagt habe, dass bei bestimmten Sachen, die er gemacht hat, das einfach absolut nicht okay war. Und in dieser Saison waren da jetzt schon wieder so viele Sachen bei, wo man einfach sagen muss, ja, nee, sorry. So, das ist einfach, damit ist niemandem geholfen. Er hilft sich damit nicht, er hilft Steph nicht, er hilft dem Team nicht, er hilft niemandem damit. Und es ist indefensible. So, du kannst es nicht verteidigen, was er da abgezogen hat. Diese Geschichte mit Gobert, diese Geschichte jetzt mit Nurkic. Also, so, was zur Hölle? Also ich denke mir halt, da muss einfach jetzt mal ein längerer Ban her. Und ich finde es da dann auch, und das sage ich als Warriors-Fan, okay, wenn man da wirklich dann mal sagt, ja okay, er hat halt eine Vergangenheit. Er hat einfach bestimmte Sachen die letzten Jahre gemacht, wo man dann irgendwann sagen muss, okay, genug ist genug. Und irgendwie, es ist halt, Draymond wurde sehr viel underrated in seiner Karriere. So dieses ganze Mr. Triple-Single-Ding war halt so, ja, okay, aber das, was er macht, zeigt sich halt nicht in den klassischen Stats, sondern er hat in der Offensive eine wichtige Rolle eingenommen. Er hat Steph und Clay ermöglicht, so zu spielen, wie sie gespielt haben. Er hat auch KD ein Stück weit die Möglichkeit gegeben, das zu spielen, was er spielt. Draymond war eine Zeit lang der Spieler, der jeden Spieler in der Liga Position 1 bis 5 irgendwie mal verteidigen konnte, der im Alleingang Fast Breaks mit 3 Gegenspielern gestoppt hat und der wirklich brillant Basketball gespielt hat. Aber das macht er jetzt halt auch nicht mehr. Der ist einfach älter geworden, er spielt in der Defensive nicht mehr so gut, er spielt in der Offensive nicht mehr so gut. Er hatte jetzt in diesem Jahr wieder so ein paar Vintage-Draymond-Spiele, wo er auch tatsächlich gar nicht so schlecht gescored hat. So dieses Spiel, wo er plötzlich 3 oder 4 Three-Pointer hintereinander verwandelt hat, ziemlich direkt am Anfang. Was die Warriors dann am Ende verloren haben, weil sie am Ende wieder schlapp gemacht haben. Aber es ist, ich finde es sehr, sehr schwierig. Und das ist bei den Warriors halt gerade wirklich sehr, sehr schwierig. Ich bin nicht der Meinung, dass man unbedingt Clay traden muss. Vielleicht ist es aber auch so ein bisschen der Romantiker in mir, der nicht will, dass Clay geht. Aber irgendwas muss da passieren. Es muss ein Move gemacht werden. Ob es jetzt einer der jungen Spieler ist, die man weggibt, ob es vielleicht Chris Paul ist, wo man jetzt sagt, okay, das Experiment hat nicht so hingehauen, wie wir uns das vorgestellt haben. Ist es Andrew Wiggins, den man in irgendwen abgibt? Aber es ist eben auch so die Frage, wen kriegst du dafür? Eigentlich wäre es halt gut, wenn man tatsächlich vielleicht doch nochmal irgendwie einen Center bekommt. Gleichzeitig muss es halt irgendwer sein, der in dieses Warriors-System reinpasst, da gut mitspielen kann, da gut funktioniert. Und das ist eben eine Herausforderung, da die richtigen Leute zu kriegen. Jemand, der ja in vielen Gesprächen war in letzter Zeit, war Zach LaVine. Muss ich ehrlicherweise sagen, wir brauchen nicht noch einen Guard, gefühlt. Ja, ich finde es schwierig. Ich finde es sehr, sehr schwierig bei den Warriors gerade.
Ja, das ist zumindest witzig. So, und was habe ich dir immer gesagt? Erfolg oder Memes?
Erfolg oder Memes, ja. Wobei es auch nicht so viele Memes bei den Warriors gibt, leider. Aber wie, ja, Steph zeigt halt irgendwie wunderbar immer weiter, warum er einer der besten Basketballspieler seiner Generation ist und einer der besten aller Zeiten. Das ist so das Positive, was man bei den Warriors sagen kann.
Exakt.
Gut. Ach so, Secret MVP der Saison auf gewisse Weise ist Jeff Teague.
Seines Podcast-Debüts.
Ja, ey, ich habe noch keine komplette Folge von diesem Podcast geguckt. Ich habe mal angefangen, das zu machen. Aber ich glaube, es ist wirklich nichts, was man komplett gucken muss. Da muss man einfach nur die Clips gucken. Und die sind halt fantastisch, weil Jeff Teague ja einfach so komplett ohne Filter über seine Zeit in der NBA redet. Und halt auch nicht so dieses Ding macht, was viele aktive Spieler, die Podcasts machen, machen so, ja, jeder von uns ist der beste Spieler der Welt und ich war so krass. Jeff Teague ist halt die ganze Zeit so, Alter, ich war voll scheiße. Was nicht mal stimmt. Jeff Teague bei den Hawks war mega gut und er hatte danach auch immer wieder Phasen, wo er echt stark war, aber er redet halt nur die ganze Zeit darüber, wie schlecht er defensiv war, wie er keinen Bock auf Defensive hatte, wie Steph Curry ihn komplett geguckt hat, wie Clay 60 Punkte gegen ihn bei den Pacers gemacht oder gegen die Pacers gemacht hat. Er erzählt davon, wie er bei den Bucks, als die einen Championship Run hatten, zusammen mit Bryn Forbes auf der Bank saß und Bryn Forbes die ganze Zeit so war: Wir gewinnen das nicht, Mann. Wir gewinnen das nicht. Glaub da einfach nicht dran.
Was habe ich vorhin gesagt? So Self-Awareness.
Gut. Ja, Self-Awareness, aber auf so eine sehr, sehr gute Art. Er ist ein super guter Storyteller und ja, sucht da einfach mal so ein bisschen nach Jeff Teague Podcast auf YouTube. Es gibt wunderschöne Clips davon, wie er halt irgendwie aus seiner Zeit erzählt. Und der hatte ja jetzt auch, also er hatte eine spannende Karriere, kann man nicht anders sagen.
Aber es ist, ich erinnere mich eigentlich an seine komplette Karriere und selbst dieses Atlanta Hawks Team war jetzt nicht so krass, auch wenn die eine Saison hatten, das, wo die, glaube ich, sogar genau, Erster wurden im Osten.
Ja.
Aber die waren dann krasse Playoff-Enttäuschung. Aber das muss man halt sagen, jeder, der es geschafft hat, irgendwie 8 bis 10 Jahre in der NBA zu überleben und ein gutes Gehalt zu bekommen, hat halt im Leben einfach gewonnen.
Ja. Genau. Und ich glaube, wir werden noch sehr viel Spaß mit Jeff Teague Podcast-Clips bekommen.
Ich habe noch ein letztes Thema, Paul.
Ja.
Weil die Überleitung sollte sein, im Leben gewonnen. Können wir ganz kurz über diesen Vertrag von Shohei Ohtani reden?
Ja, Mann. Shohei Ohtani, für die, die es nicht wissen, ein japanischer Baseballspieler, der sich dadurch auszeichnet, dass er nicht nur als Pitcher spielt, also derjenige, der die Bälle wirft, sondern auch ein fantastischer Hitter ist und Outfielder ist. Also jemand, der nicht nur defensiv spielt, sondern auch, also nicht nur defensiv die Pitcher-Position spielt, sondern auch offensiv Homeruns schlägt und gut das Spiel macht. Und das sind halt Sachen, die man eigentlich nie hat. Es gibt wenige Spieler, die so beide Seiten des Felds auf die Art und Weise bedienen, wie er das macht. Und der Mann hat jetzt im Alter von 29 Jahren einen Vertrag unterschrieben, der, ja, einfach mal satte 700 Millionen wert ist.
Ja, guck mal. Ohtani gilt so seit 3 Jahren, kriege ich das so mit, als der unangefochten beste Spieler der Welt.
Ja.
So, ne? Dazu muss man sagen, wie alt ist er? Er ist 94 geboren. Das heißt, er ist so als Mensch gesehen, ist er jetzt auch nicht unbedingt der allerjüngste, so. Und er hat jetzt einen 19-Jahres-Vertrag unterschrieben bei den LA Dodgers.
Ja, wobei, ganz kurz technisch gesehen, 10-Jahres-Vertrag. 10 Jahre für 700 Millionen. Es wird aber nicht über diese 10 Jahre nur bezahlt.
Ja, okay, dann auch
darüber hinaus.
Sagen wir so, er hat einen 10-Jahres-Vertrag offiziell unterschrieben, aber inoffiziell laufen da ganz andere Sachen ab, yep, die man nur mit Geldwäsche erklären kann. So, offiziell heißt es, er kriegt in diesen 10 Saisons, die er bei den Dodgers nun verbringen wird, 700 Millionen US-Dollar. Okay? Und das ist ohne seine Werbedeals einzurechnen. Ich habe gelesen, laut Forbes kriegt er ungefähr 35 bis 40 Millionen durch Werbedeals rein. Ungeachtet dessen, 700 Millionen Dollar ist natürlich eine unmenschliche Summe, das kriegen wir sonst nur aus Saudi-Arabien mit. Jetzt ist es aber so, dass sich jeder irgendwie die ganze Zeit gefragt hat, okay, wenn die 700 Millionen an ihn zahlen, so, wie läuft das eigentlich mit dem Rest der Gehaltsliste im Team so, also haben die überhaupt noch genug Kohle für die anderen? Und ich weiß nicht, wie sie das hinbekommen haben. Ich weiß nicht, ob das noch ein offener Prozess ist, der irgendwie abgewunken werden muss. Aber offiziell sieht es so aus, dass Shohei Ohtani von 2023, von 2024, wenn die nächste Saison anfängt, bis 2033 pro Saison 2 Millionen Dollar verdienen wird. Von diesen 700 Millionen wird er pro Jahr bis 2033 2 Millionen verdienen. Und dann wird er von 2034 bis 2043 den Rest der 700 Millionen verdienen. Also dann bleiben, glaube ich, noch 680 Millionen, die übrig sind, wenn ich das richtig gezählt habe. Und das ist natürlich eine Art von Gehaltsstreckung, die wir noch nicht mal bei Chelsea gesehen haben, mit ihren ganzen komischen Transfers, wo die sagen, ja, wir rechnen diesen Transfer über 6 Jahre ab und dann haut es pro Saison mit dem Financial Fairplay hin. So, die ganze Welt ist sich einig, dass das nicht legal sein kann, was sie da abziehen. Diesen Mann quasi 20 Jahre lang, also nicht an die Dodgers zu binden, weil offensichtlich wird dieser Typ nicht irgendwie bis 2043 spielen, weil dann wäre er halt schon Mitte, Ende 40. Aber das ist halt so das Ding, sie sind offiziell in der Lage, ihm diese Kohle zu geben. Und nicht nur ist diese Art, wie diese Kohle gestreckt ist, ultra suspekt, sondern ich habe mal geguckt, Paul, der Typ vor Ohtani, der den krassesten Vertrag im Baseball bekommen hat, ne, hat 300 Millionen weniger bekommen als Shohei Ohtani.
Und selbst dieser 400-Millionen-Vertrag war damals ja schon eine riesige Story und komplett absurd. Es ist halt so, zur Erklärung, dass es im Baseball in den USA keine Salary Cap gibt, so wie das ja in den anderen amerikanischen Sportarten so ist, dass man halt nur eine bestimmte Menge an Gehalt ausgeben kann. Man kann dann so ein bisschen durch Sonderregelungen über dieses Limit gehen, aber halt wirklich nur so ein bisschen. Es gibt dann irgendwann auch wirklich eine harte Grenze, wo du nicht mehr rüber darfst, und selbst wenn du halt über diese eigentliche Grenze raus bist, musst du schon ordentlich Kohle als Strafe zahlen. Luxury Tax, also Luxussteuern. Bei Ohtani ist es jetzt so, dass die halt wirklich ihm dieses Geld zahlen, damit sie ohne krassen Tax-Hit noch andere Spieler verpflichten können. Weil Otani, und das, ich habe das immer so am Rande mitverfolgt, vorher bei den Angels gespielt hat, da fantastisch war und mit Mike Trout auch einen anderen Star an der Seite hatte, aber die beiden auch so durch Verletzungen und so weiter und so fort einfach sehr häufig das Problem hatten, dass dieses Team nichts in den Playoffs gerissen hat. Also sie haben keinen Titel oder sonst irgendwas gewonnen. Die sind immer sang- und klanglos ausgeschieden, weil die halt zwei gute Spieler waren und drumherum war nichts. Und jetzt muss man halt gucken, wie es bei den Dodgers ist. Die haben, glaube ich, ansonsten einen ganz guten Kader. Ich stecke bei Baseball aber auch nicht so tief drin. Ich kann es nicht genau sagen. Aber es ist eine komplett absurde Geschichte. Und gerade so diese Gehaltsaufteilung mit, ja, er macht jetzt erstmal nur 2 Millionen für eine ganze Zeit. Dafür gewinnt er dann vielleicht doch noch mal ein paar Titel.
Ich habe auch gestern gelesen, also überleg mal, bis 2033 ist er jetzt erstmal an die Dodgers gebunden als Spieler, okay?
Ja.
Und sollte er danach seine Karriere beenden und seinen Lebensmittelpunkt irgendwo anders in den USA haben, zum Zeitpunkt, wenn der Rest dieser 680
oder
Millionen
in Japan,
langsam Stück für
in seiner Heimat.
Oder in Japan lebt, dann wird er einen anderen Steuersatz bekommen. Das bedeutet, LA ist zum Beispiel eher dafür bekannt, dass sie für Spitzensportler einen höheren Steuersatz haben. Und zum Beispiel das größte Gegenteil wären Teams, die in Texas leben, weil dort musst du als reicher Mensch halt weniger Steuern zahlen. Das heißt, wenn Otani so sagt, so, okay, ab 32 lebe ich offiziell in Dallas oder in Houston oder sowas, das ist jetzt mein neuer Lebensmittelpunkt, bekommt der noch mehr Kohle von diesen 680 Millionen als ohnehin.
Es ist eine ganz, ganz absurde Geschichte. Also es sind da wieder Summen im Spiel, die absolut unvorstellbar sind. Und du musst dir auch überlegen, der verdient 700 Millionen als Gehalt. Das ist sein Grundgehalt als Sportler.
Ja.
Dazu kommen bestimmt noch mal Boni, wenn er vielleicht ein MVP noch mal gewinnt, wenn er einen Titel gewinnt, solche Geschichten. Dazu kommen Sponsorengelder, von denen er definitiv auch noch einige einnimmt. Also es ist komplett abstrus. Aber das Verrückte ist, dass es auch schon so Rechnungen gab, dass Shohei Ohtani für das Team, zu dem er geht, und das sind jetzt die Dodgers geworden, am Ende sehr viel mehr wert sein wird als diese 700 Millionen. Also die werden am Ende mit einem Plus rausgehen, weil der einfach so eine krasse Wirtschaftsleistung hinter sich herzieht. Und das wirklich so ist, dass immer, wenn der spielt, Stadien ausverkauft sind. Also es ist wirklich komplett absurd, was für ein Phänomen der ist. Und ohne viel Ahnung von Baseball zu gucken, kann man sich auch mal so ein paar Highlights von dem angucken, um zu sehen, wie absurd das ist. Weil es halt wirklich so ist, die Pitcher, die Spieler, die die Bälle werfen, werden halt für gewöhnlich nicht so eingesetzt, dass sie dann auch noch die Bälle schlagen, sozusagen. Die werden nicht als Hitter eingesetzt, weil sie es meistens nicht können, weil sie halt nur in einer Sache gut sind, nämlich im Pitchen. Und dann hast du halt mit ihm so einen Typen, der einfach beides auf einem absoluten All-Star-Level macht, auf einem MVP-Level macht und deswegen jetzt zweimal hintereinander unanimous MVP geworden ist, also einstimmig gewählter MVP. Das ist ein sehr besonderer Sport da. Es gibt auch ein paar ganz spannende Video-Essays so über den. Das ist auch nicht das erste Mal, dass er geldtechnisch interessante Entscheidungen getroffen hat, was das angeht, was er dann gezahlt bekommt und so. Sehr, sehr faszinierendes Thema, sehr faszinierender Sportler.
Das musst du dir überlegen. Der ist gerade auf dem Weg, vielleicht der größte Baseballspieler aller Zeiten zu werden, weil er den Skill dafür hat. Und dann wenn wir über Werbedeals reden, denken die meisten halt nur an die USA. Weißt du, was der Typ wahrscheinlich aus Japan noch alles angespielt bekommt?
Da hatte ich tatsächlich auch mehr so im Kopf, was er eigentlich in Japan verdient. Klar, in den USA auch genug, aber in Japan, also ist der ja noch auf gewisse Weise ein noch viel größerer Star als in den USA.
Ja, weil in Japan ist halt Baseball die Sportart Nummer 1. Da fließen die meisten Gelder. Das ist das, was in der Gesellschaft am meisten wiedererkannt wird. Und ohne es jetzt hundertprozentig zu wissen, ich habe ein bisschen Ahnung von japanischem Baseball wegen Videospielen und Anime und Manga und so. Mein Wissensstand ist, dass zurzeit der GOAT oder in der GOAT-Conversation Ichiro Suzuki ist, der auch jahrelang in der MLB gespielt hat. Und Otani wird wahrscheinlich bis 2033 seinen Ruf so eingeholt haben, wenn er vielleicht sogar noch einen Titel gewinnt oder so. Und das darf man nicht unterschätzen, wie kulturell relevant das ist. Fucking Ohtani, Bro, wird in Zukunft in jedem Baseball-Manga dieser Welt vorkommen. Das steht jetzt fest, weißt du? Sport-Manga, Sport-Serien in Japan werden nie wieder dieselben sein, Alter. Ohtani ist jetzt eine Ikone. Und das war ja halt auch schon vorher, weil da darf man auch nicht dieses eine Spiel im Sommer Team USA gegen Team Japan außer Acht lassen, als es dieses Welt-WM-Dingen gab zwischen den verschiedenen Nationen und Japan, die dominiert hat. Ey, ohne Spaß, Ohtani ist auf dem Weg dahin, der vielleicht einer der reichsten Sportler aller Zeiten zu werden. Das kommt zwar vielleicht nicht an diese Gehälter aus Saudi-Arabien ran, aber Bro, ja, dieser
doch,
Mann.
Es kommt ja tatsächlich daran. Das ist ja das Absurde. Es kommt ja.
Ja, aber über einen längeren Zeitraum.
Über einen längeren Zeitraum, das stimmt, ja. Fairer Punkt.
Aber dieser Mann wird ein Milliardär werden. Es gibt nicht so übertrieben viele Sportler, die Zeit ihrer Karriere Milliardäre geworden sind. Ich glaube, LeBron ist der allererste Basketballspieler, der es geschafft hat. Und das hat er auch primär eigentlich über seine Investitionen außerhalb des Basketballs geschafft. Bro, das ist so unvorstellbar. Stell dir vor, du bist so ein Typ mit so einem Minimum-Contract in dieser Kabine und neben dir ist ein 700-Millionen-Mann, Alter.
Ja, das muss ein bisschen absurd sein. Apropos Minimum-Contract, auch eine schöne Geschichte. Jeder Spieler vom In-Season-Tournament-Gewinner in der NBA von den Lakers hat ja 500.000 bekommen.
Ja, Mann.
Das heißt, dass die Spieler, die also wirklich den kleinsten Contract haben, den du als NBA-Spieler haben kannst, einfach ihr Gehalt verdoppelt haben.
Genau. Und LeBron hat auch gesagt, Jungs, wir machen das primär für euch.
Ja.
Das war eine coole Aktion.
Ja, auf jeden Fall. In-Season-Tournament allgemein, um das nochmal, um zurück zur NBA nochmal kurz zu kommen, finde ich, war ein echter Erfolg. So, man kann von den Courts, die dafür rausgeholt wurden, halten, was man will. Die waren teilweise schon ganz schön hässlich. Ein paar davon waren cool. Aber es hat ja wirklich dazu geführt, dass die Spiele ganz anders geführt wurden, weil ja auch die Punktedifferenz einfach eine Rolle gespielt hat und deswegen Teams halt auch noch durchgezogen haben, wenn sie das Spiel eh schon gewonnen hatten. Und es dann halt wirklich so Momente gab, wo aber auch das andere Team dann halt immer noch versucht hat, durchzuziehen und zu gucken, dass die halt nicht zu viele Punkte kassieren. Teilweise halt so Sachen, dass dann Last Minute noch ein Drei-Punkte-Wurf verwandelt wurde, der dazu geführt hat, dass ein Team ausgeschieden ist und ein anderes weitergekommen ist und so. Ich freue mich darauf, wie sich dieses Turnier weiterentwickeln wird und was damit noch so passieren wird, weil das war jetzt eine sehr coole erste Edition und es ist fast schon ein bisschen schade, dass es schon vorbei ist.
Jo. Ich denke auch, das wird in den nächsten Jahren noch ein bisschen modifiziert.
Ja.
Ja, alles klar. Ja, wir sind wieder gut 90 Minuten dabei gewesen.
Ja, absolut. Hat aber auch wieder Spaß gemacht, das hier endlich mal zu machen. Wo wir gerade auch bei Mangas waren, ich habe immer noch nicht Blue Lock geguckt. Ihr solltet uns auf jeden Fall eine gute Bewertung geben bei dem Podcast-Provider, bei dem ihr uns gerade hört, wenn ihr das machen könnt. Wir freuen uns über gute Reviews. Wie gesagt, wir werden alle Links wie immer in die Beschreibung packen, die relevant sind. Vielleicht denken wir auch dran, noch einen Link zum Yusuf Nurkic-Meme quasi einzubauen. Und ich weiß gar nicht, hatten wir noch andere Sachen, über die wir geredet haben? Ja, so wir können vielleicht noch mal so 2-3 Jeff T-Clips raussuchen, die besonders gut sind. Die packen wir euch dann auch noch in die Beschreibung. Könnt ihr mal nachschauen. Ansonsten, wie gehabt, folgt uns überall. Wir werden irgendwann wieder da sein. Ich mache jetzt keine Versprechung, wie regelmäßig es ist. Dafür passiert viel zu viel auf einmal aktuell. Ich freue mich darauf, wenn wir das nächste Mal aufnehmen und über alles reden, was im Sport so passiert ist. Bis dahin.
Never win.
Yes. Tschüss.